there'll always be the argument that video games are meant to be played for fun. Believe me, some of it's a lot of fun. Video games are meant to be played at home, relaxing, on a couch, amongst friends, and they are, and that's fun. But competitive gaming, when you want to attach your name to a world record, when you want your name written into history, you have to pay the price.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 170. Und der Express rollt immer noch durch die Lande, genau genommen durch die süddeutschen Lande, und mittlerweile hat es mich bis nach Karlsruhe verschlagen. Ja, um dort mal wieder ein paar andere interessante Sachen aufzunehmen. Nämlich, ein Blick in die Arkade werfen, dachte ich, wäre vielleicht mal ganz angemessen. Und da ich ja wie immer keine Ahnung habe, ist gut, wenn man jemanden hat, der da mehr Einblick hat. Und ich begrüße Mario Berluti.
Berluti.
Ich muss mit dem R mehr rollen.
Hallo Tim.
Hallo. Ja, Karlsruhe. Genau genommen sitzen wir jetzt hier gerade inmitten von einer überhaupt nicht zu überblickenden Anzahl von riesigen Arcade-Automaten. Wie viele sind's?
Also in unserer permanenten Ausstellung, die auch spielbar sind, haben wir über 60 Automaten.
Über 60?
Richtig.
Also
ganze Menge.
Das Ganze sind auch nicht deine, sondern das ist ein Verein, der dahinter steckt, nämlich der Retro Games e.V., der hier in Karlsruhe ein größeres Archiv solcher Computerspieleautomaten zusammengetragen hat. Ein paar Flipper sind auch dabei.
Richtig.
Sonst noch irgendwelche Gerätetypen, die so nicht in den...
Ja, eigentlich nicht. Also Konsolen, Homecomputer haben wir natürlich auch.
Mhm. Ja, klar, so eine
Nintendo
64 hier und da. Mhm.
Wir versuchen eigentlich das komplette Spektrum der Videospiele abzudecken, aber im Moment durch unsere begrenzten Räumlichkeiten liegt unser Fokus einfach auf den Arcade-Maschinen.
Genau, also muss man ja auch mal sagen, also Retro Games e.V. ist ein Verein, der sich der Archivierung, Konservierung, aber auch regelmäßigen Bespielung von Computerspielemaschinen gewidmet hat. Ist das so, kann man das so zusammenfassen?
Also unser Motto ist auch, wir sind ein Verein zur Erhaltung und Pflege der Videospielkultur. Also das Wörtchen Kultur soll bei uns eine große Rolle spielen. Also
ja, das hoffe ich. Denn bei CRE hat das ja auch mal eine große, spielt das ja auch mal eine große Rolle. Ja, deswegen wollen wir auch darüber reden. Also, die Arcade. Tja, da muss man ganz schön weit zurückblättern, ne? Also, das ist ja so ein etablierter Begriff mittlerweile, wo zumindest die meisten Leute, glaube ich, sofort an eben genau an das denken, ne? Computerspiele und das ist irgendwie The Arcade.
Richtig.
Aber eigentlich war die Arcade ja mal eine. Genau das, nämlich so eine Arkade, also so ein, ne, wie man das so kennt, so ein Gebäude hängt so ein bisschen über mit Säulen.
Richtig.
Und dahinter sind halt so Läden.
Genau.
Wann hatte das überhaupt, das geht ja weit zurück.
Ja, das war eigentlich schon so in den 50er, 60er Jahren, als es nur mechanische Spielautomaten gab. Und diese mechanischen Spielautomaten, die waren schon in Spielhallen gebündelt und das waren dann die sogenannten Penny Arcades. Also Penny, weil die Automaten mit einem Penny funktioniert haben, und Arcade, weil die Gebäude, in denen die Arcades standen, halt diese Arkadenform hatten.
Da hat sich quasi eingebürgert, dass man sozusagen diese Spielgeräte, diese geldbetriebenen Spielgeräte,
genau,
einfach so vorgehalten werden, und dann geht man da so hin, dann geht man in die Arkade und dann kann man da seine Pennies loswerden.
Genau.
Und ja, also mechanisch heißt, das war ja, also da kommt ja auch der Pinball her, nicht wahr?
Richtig.
Flipper, also was ja genau genommen mal nichts anderes war als ein Holzbrett mit Nägeln.
Genau, das ist aber auch der Name Pinball.
Genau, das weiß auch nicht jeder. Wo man dann im Wesentlichen, ich weiß gar nicht, wie hat man das überhaupt bedient, da war schon dieses Ding, man schießt die Kugel hoch.
Richtig.
Ne, und dann fällt die so von oben durch diese Nagelteile nach unten und dann war es, glaube ich, eher so eine Glückssache, wo er dann ankam.
Man konnte da eigentlich nicht viel steuern.
Also es gab so keine Flipper oder so.
Richtig,
ne?
die ersten Pinballs waren einfach einfache Holzbretter, auf
und
denen
im Prinzip Glücksspielautomaten.
Viele Nägel waren, ja, reine Glücksspielautomaten, genau.
In Japan ist das ja immer noch.
Das sind's die Pachinkos, genau.
Oh, ich war mal in so einem Pachinko-Laden. Mhm. Alter Falter. Also, hast du das mal gemacht?
Nein, leider noch nicht. Würde
also
auch immer nach Japan fahren.
Da herrscht ein Lärm in einem industriellen Maßstab. Also es ist unfassbar. Diese Türen öffnen sich, man kommt da rein und es ist einfach nur noch ein einziges Geschepper und Geschnarre und Geklingel und Getröte. Unfassbar laut.
Und die Leute wollen sich dort erholen.
Ja, und die Leute. Richtig, und die Leute erholen sich da. Es ist wirklich unglaublich, von ihrem harten Alltag und sitzen dann vor diesen Maschinen. Und ich glaube, der Clou ist, dass man so zwei irgendwie so Drehknöpfe hat oder so, oder auch nur einen, ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja,
ich glaube, einer sogar nur, mit dem man irgendeiner Form justiert, wie jetzt da diese Kugeln da so durchfallen. Und alle sitzen irgendwie mit so Eimern mit Metallkugeln, Geld, ja. Ja, mit Metallkugeln ja, dann sozusagen, genau, ne? Die sie dann da oben reingießen und dann ist es irgendwie, also das ist, das erschließt sich, sagen wir mal, jetzt dem Westler an der Stelle, dem Westkulturler, nicht so recht, ohne
richtig,
weiteres.
Richtig. Das ist ja auch eine Kultur, die gepflegt werden muss, ja. Das ist ja
Pachinko-Kultur. Aber dafür seid ihr nicht zuständig.
Leider nicht, nein. Würde uns aber auch mal interessieren, so einen Pachinko-Automaten im Verein zu haben.
Ja, zurück zur Arcade. Das heißt, die Arcade hat sich eigentlich in dem Moment nochmal neu erfunden, in dem Moment, wo quasi Strom dazu kam.
Richtig, wo die Elektrik dann dazu kam oder das Elektronische. Und da muss man eigentlich ein bisschen weiter zurückschauen noch. Der Anfang der Videospiele, der war ja eigentlich schon so in den 50er, 60er Jahren oder zumindest das, was man für ein Videospiel halten konnte. Die echten elektronischen Arcade-Automaten, die kamen dann aber tatsächlich erst in den 70er Jahren, also Anfang der 70er Jahre aufs Programm. Aber die haben auch ihren Ursprung dann an so alten Projekten, das waren ja damals alles Projekte an Universitäten oder an Laboren, wie zum Beispiel dem Tennis for Two von 1958. Das wurde an der Brookhaven National Laboratory in New York wurde das entwickelt. Mhm. Das gilt so im Allgemeinen als das erste elektronische Videospiel überhaupt. Die Experten streiten sich dann auch ein bisschen darüber. Also es gibt noch so einen Vorgänger, der nennt sich OXO, das ist so ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Mhm. Das war schon 1952. OXO, genau. Der Name
O-X-O
kommt,
oder
genau,
was?
Der Name kommt aus diesem OXO, denn wenn man Tic-Tac-Toe spielt, dann
so,
zeichnet
ja,
man entweder einen Kreis oder ein X.
Oder ein Kreuz, okay,
genau.
Alles klar, OXO.
Mhm. Und daher kommt der Name. Und dieses OXO, das lief noch auf so einem riesen Analogrechner und hatte dann einfach eine Anzeige, also so eine reine Lichtanzeige, Diodenanzeige. Also damals waren es noch keine Dioden, da waren es einfache Lämpchen.
Ja.
Und die hatten dann so eine, ich glaube es war 13 mal 30 Matrix oder so, in der das Spielfeld dann vom Tic-Tac-Toe angezeigt wurde. Aber es war halt noch kein richtiges bewegliches Spiel wie damals Tennis for Two, was in Brookhaven entwickelt wurde.
Aber 1900, das ist ja war 1952.
Richtig, ja.
Krass.
Das ist Wahnsinn, ja.
Hm.
Und so das Erste, was man eher mit einem modernen Videospiel in Verbindung bringt, ist wirklich dieses Tennis for Two, was 1958 entwickelt wurde, von William Higginbotham. Und das war also im Prinzip das erste Tennisspiel überhaupt. Also nicht so wie das Pong, was man heutzutage kennt, wo man das Spielfeld im Prinzip von oben sieht, sondern man stand im Prinzip seitlich am Spielfeld ran, so auf Netzhöhe.
Mhm.
Und das Ganze lief auf einem Oszilloskop und das lief nicht auf einem Fernseher. Ja, und Oszilloskop ist ja so ein elektronisches Messgerät. Damit wird ja die Spannung gemessen, also in ihrem Zeitverlauf. Das heißt, man hat auch eine begrenzte Anzeige. Also die Horizontale auf dem Oszilloskopen, die die den Zeitverlauf darstellt. Die war im Prinzip das Spielfeld. In der Mitte war noch ein kleiner Punkt, der das Netz simulieren sollte. Und dann der Spielball war im Prinzip die Spannungsanzeige, die dann in ihrer Wellenform über den Oszilloskopen glitt. Und die Spieler hatten dann die Möglichkeit, den Spielball im Winkel, also im Abschlagswinkel dann zu beeinflussen.
Und wie hat man den beeinflusst? Ich meine, was war sozusagen der Joystick?
Ja, das war dann ein ganz normales Kästchen mit Drehreglern drauf.
Also den Joystick haben sie sozusagen gleich noch dazu erfunden?
Ja, mehr oder weniger. Also es war kein Stab, sondern es war halt so ein Drehregler.
Genau. Ah, okay. Sozusagen einfach nur so ein Poti und dann haben wir da so dran rumgedreht.
Richtig.
Aha. Und schon war da irgendwie das elektronische Spiel geboren?
Ja, mehr oder weniger. Und die Leute, also bei Tag der offenen Tür oder so an diesem Laborator, standen die Leute echt Schlange, um dieses Spiel zu spielen.
Kann also ich mir vorstellen, ich
fasziniert.
Meine 58.
Ja, 58.
Wenn ich mir noch überlege, was die Leute noch in den 80er Jahren über Computer gestaunt haben, kann man sich gar nicht vorstellen, was 58 das bedeutet
haben mag. So ging es mir ja auch, als ich an meinem ersten Arcade-Automaten stand. Das war ja für mich auch schon faszinierend. Das war 78, 79. Ja. Da liegen ja Jahre dazwischen.
Aber so richtig das, was man jetzt so unter Computerspiel versteht, waren diese Installationen natürlich so auch noch nicht.
Nee, das waren, wie gesagt, alles so Labor- und Universitätsprojekte, um einfach mal zu zeigen, wie leistungsfähig sind Computer. Ja, man wollte da wirklich das Maximum herauskitzeln. Genauso auch 1962 am MIT, am Massachusetts Institute of Technology. Da entwickelte Steve Russell mit ein paar Kollegen das Space War. Das war 62 und das Space War, das würde ich schon eher als das erste richtige Computerspiel bezeichnen. Das hat so ganz typische Elemente, die man auch in den ersten Arcade-Automaten dann wiedergefunden hat. Also zum einen Thema war Weltraum, das war ein Weltraumshooter. Mhm. Also man musste versuchen, sich da gegenseitig abzuknallen mit seinen Raumschiffen. Es war auch das erste Multiplayer-Spiel, also man konnte es gegeneinander spielen. Man
spielte aber Tennis war doch auch vor 2.
Tennis war auch vor 2, ja. Ja, stimmt. Also ich persönlich sehe eigentlich Tennis vor 2 nicht als das erste Videospiel an, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl es von der Definition hier eigentlich schon das erste Videospiel ist. Aber wie gesagt, in Bezug auf die Arcade-Automaten gesehen, ist für mich eigentlich Space War der eigentliche Beginn.
Space War, ja. Space War, das war ja auch die, das war ja im Prinzip auch genau diese Gruppe am MIT, die ja so ein bisschen auch so die Ursuppe dieses Hackertums mitbestimmt hat, weil die ja da auch erstmal diesen Begriff überhaupt erfunden haben, Hacken, ja, und mit dem Tech Model Railroad Club, wo sie dann irgendwie sich sozusagen um die Unterseite ihres Eisenbahnmodells gekümmert haben. Richtig. Die Jungs, die da immer so die Kabel zusammengedingst haben, und dann haben sie halt irgendwann diesen Computer in die Hände bekommen, der da gerade mal nicht benutzt wurde, und da...
Das war die PDB-1.
Genau, und da sind sie dann eben... Ja, dann haben sie sozusagen, was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie dieses Computerspiel erfunden. Also es mag nicht der allererste Schritt gewesen sein, aber das war sozusagen eine der Maßnahmen, die sie dann ergriffen haben, nachdem sie diesen Computer überhaupt erstmal unter ihren Fittichen hatten. Das war im Prinzip auch die erste interaktive Programmierung, die jetzt so, so ein Home-Use auch zum Hintergrund hatte, während die Rechner ja ansonsten extrem selten waren. Ne, wir reden hier immer noch über
62.
The Early Days.
Genau.
Ja, und dann ist es auch interessant, dass eben eine der ersten Sachen, die einfach da rauskommt, wenn sich Leute einfach interaktiv mit so einem Computer beschäftigen, ist, lass mal ein Spiel schreiben. Das sagt ja eigentlich auch schon eine Menge aus.
Das finde ich auch eigentlich witzig. Man wollte ja wirklich zeigen, wie leistungsfähig ist jetzt diese PDB-1. Ja? Und man hat da nicht irgendwie versucht, irgendwelche Sternenkonstellationen oder was Ähnliches auszurechnen, sondern man hat ein Spiel
programmiert. Stellen von Pi oder so.
Ja, genau. Man hat einfach ein Spiel programmiert. Ich meine, das sieht man ja auch noch heute. die ganze Computertechnik, vor allen Dingen Homecomputer und PC, die wären sicherlich nicht so weit, wenn nicht die Spieleentwicklung auch gewesen wäre. Also ich finde, Spiele sind ein unwahrscheinlicher Motivationsfaktor gewesen für die Entwicklung auch der Technik und für den PC. Allein was Grafikkarten und so weiter angeht, ja.
Also, weil das ja auch Kaufnachfrage erzeugt hat, weil das ja auch etwas war, was die Leute auch machen wollten.
Genau, das gehört ja auch immer dazu, um etwas zu verkaufen, genau.
Space War, damit war sozusagen so ein Dammbruch erreicht, aber so eine Spieleindustrie, da muss man dann doch schon noch ein paar Jahre warten, ne? Anfang der 60er Jahre, ich weiß nicht, wann hat sich dann... Da muss man jetzt wahrscheinlich nochmal einen Bereich überbrücken, bis wirklich so die Homecomputer auch dazu kamen.
Es war schon ein bisschen früher, so die Homecomputer, die kamen ja so 77, 78 dann so letztendlich auf die Bildfläche. Die Arcade-Automaten, also auch der erste Arcade-Automat, der kam dann schon ein bisschen früher, der erblickte das Licht der Welt 1971. Aber auch fast 10 Jahre nach Space War.
Und das war?
Also diese Zeit war ja noch geprägt durch Pinballs. Der erste Arcade-Automat ist Computer Space von Nutting Association.
Computer Space.
Genau, Computer Space.
Das bezieht sich auch schon jetzt auf den Weltraum Space, oder?
Ja, das Spiel ist sehr angelehnt eigentlich an Space War. Also da geht es auch darum, also Weltraumgenre, man hat ein UFO und man muss versuchen, man hat ein Raumschiff, meine ich, und man muss versuchen, zwei andere UFOs damit abzuschießen. Computer Space war auch der erste Automat, der so diese typische Grundform eines Arcade-Automaten geprägt hat. Ja? Also wir haben ja auch noch gar nicht darüber gesprochen, was macht einen Arcade-Automaten eigentlich aus. Ja? Man versteht eigentlich unter einem Arcade-Automaten ein Gehäuse, das etwa die Form und die Größe eines Standkühlschrankes hat, sage ich mal. In der Regel aus Holz, aber auch aus anderen Materialien kann der gebaut sein, aus Fiberglas, Kunststoff. Und genau dieser Computer-Space-Automat hat auch die Grundform vorgelegt. Das heißt, oben haben wir einen Monitor, in der Mitte etwa das Control Panel und unten befindet sich dann der Geldeinwurf. Und bei den Arcade-Automaten ist es auch so, die ersten Arcade-Automaten waren relativ schlicht. Nachdem man aber gemerkt hat, man kann damit auch Geld machen, es ist wichtig, die Arcade-Automaten auch gut zu präsentieren, wurden natürlich die Gehäuse entsprechend bemalt oder beklebt und bedruckt.
Um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Genau, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und genau diese Grafiken auf der Seite, die, also zum Beispiel auf der Seite eines Automaten, die bezeichnet man als Side Art in einem Automaten. Mhm. So die Umrandung um den Bildschirm an sich, der auch immer grafisch ausgeschmückt ist, das ist sogenannte Bezel. Das Control Panel, also auf dem der Joystick und die Buttons und so weiter angebracht waren, das ist das Control Panel. Und wir haben dann oben dann im Prinzip auf Kopfhöhe vom Spieler haben wir das sogenannte Marquee, also quasi die Markise, die oft dann auch beleuchtet ist, in der dann der Automatenname steht und die oft beleuchtet ist.
Oder die Firma, die es gebaut hat.
Oder die, ja, unter Umständen auch, ja. Mhm. Oder steht, es steht dann mit dabei.
Steht mit dabei,
in kleinen Buchstaben, genau.
Naja, ich meine, haben sie auch relativ schnell starke Marken da herausgebildet, oder?
Ja, richtig. Also Nutting Associates.
Die kennen ja nur wirklich kein Mensch mehr.
Ja, die kennen wirklich wenige. Das war Bill Nutting, der die Firma gegründet hat. Der Programmierer aber von Computer Space, der war kein geringerer als Nolan Bushnell. Und den kennen ja viele als den Gründer von Atari. Also ein Jahr später, 1972, wurde ja Atari gegründet. Aber das erste Projekt, das Nolan Bushnell durchgeführt hat. Das war also im Prinzip die Programmierung von Computer Space.
Und dann hat er gemerkt, das kann ja richtig funktionieren.
Genau, da hat er gemerkt, das funktioniert. Wobei Computer Space war wirtschaftlich gesehen kein großer Erfolg. Das Spiel war auch einfach zu komplex, auch für die damalige Zeit. Also die Leute, die spielten ja an Pinballs. Das waren ja relativ einfache Geräte. Hm. Man hatte einfach zwei Buttons, wo man den rechten und den linken Schläger des Flippers bewegen konnte. Und der Space War Automat, dazu muss man sagen,
Computer Space
natürlich, der Computer Space Automat, das Raumschiff steuerte man rein mit Buttons. Man muss sich das so vorstellen, als wäre das Raumschiff mit einer Nadel wie ein Sekundenzeiger fixiert, hatte man zwei Knöpfe, wo man dann den Kopf des Raumschiffs neigen konnte, nach rechts oder nach links. Also mit zwei Köpfen neigte man den Kopf und des Raumschiffs nach rechts oder nach links. Mhm. Und mit einem weiteren Knopf konnte man das Raumschiff dann beschleunigen. Das heißt, aus dieser Kombination der drei Knöpfe heraus musste man das Raumschiff steuern. Das war, sage ich mal, schon eine relativ komplexe Steuerung im Vergleich zu einem einfachen Joystick.
Ja. Und das heißt, das Raumschiff war da auch dann immer in der Mitte, oder?
Das Raumschiff befand sich immer unten. Mhm. Und dann konnte man es durch den Raum dann mit bewegen, mit diesen drei Knöpfen. Also es hat die Leute damals eigentlich überfordert. deshalb war es auch kein großer wirtschaftlicher, das Witzige daran.
Das ist aber doch die gleiche Steuerung, wie sie dann später sich auch bei Asteroids durchgesetzt hat, oder?
Genau das ist es nämlich. Also das Witzige daran ist, dass später genau diese Steuerung ein riesengroßer Erfolg, also 1979 war das dann, bei Asteroids wurde. Aber die Zeit war halt noch nicht reif für diese komplexe Steuerung und für dieses komplexe Spiel. Und deshalb musste ein anderes Spiel kommen, was dann auch tatsächlich den Durchbruch schaffte. Und das war dann Pong. Und viele wissen von uns vielleicht, Pong ist ja ein Produkt von Atari. Und ich hatte es ja auch schon angesprochen, der Nolan Bushnell, der das Computer Space entwickelt hat, ist ja der Gründer von Atari. Der hat sich dann danach gedacht, nee, ich mache da was Eigenes. Und seine geklaute Idee oder geliehene Idee war dann Pong. Denn
eigentlich war das ja dann Tennis for Two sozusagen.
Eigentlich nicht, denn Tennis for Two war ja ein Spiel von der Seitenansicht. Also man sah ja den Tenniscourt von der Seite,
ja.
Also auf Netzhöhe.
Ja.
Und Pong, man sah
ja eigentlich von oben, ja.
Genau, sieht man ja von oben. Also schon ein anderes Spiel.
Okay, aber sag mal, dass Tennis da funktionieren kann, das war schon irgendwie so ein bisschen mit drin.
Aber die eigentliche Idee, die hatte Ralf Beer. Und Ralf Beer ist ja der Erfinder der Spielekonsole schlechthin. Also der hatte 1968 schon die Idee dafür. Also für das Grundspiel, für dieses Ping-Pong, wie er es damals nannte.
Klingt der jetzt nur deutsch oder kommt er aus Deutschland?
Der kommt ursprünglich aus Deutschland, ja. Das ist ein Immigrant.
Ah ja, okay.
Und das wurde damals entwickelt. Ein großer Begriff ist auch die sogenannte Brown Box. Das war der erste Prototyp dieses Ping-Pong-Automaten. Und 1971 gab es dann Beziehungen zu der Firma Magnavox und man versuchte das Ganze dann für den Markt reif zu machen und die erste Konsole, die dann erschien, die hieß Magnavox Odyssey und Ralf Beer war im Prinzip der Erfinder des Spiels Ping Pong. Mhm. Witzige daran, Nolan Bushnell hatte auf einer Messe, auf der dieses Ping Pong auf der Magnavox Odyssey vorgestellt wurde, 1971, zum ersten Mal dieses Produkt gesehen und hat sich gedacht, geniales Spiel, geniale Idee, das versuche ich in einen Arcade-Automaten umzusetzen.
Also war auch nicht das einzige Spiel, ne, auf dieser Konsole.
Richtig, also diese Konsole war schon so designt, dass sie auch mehrere Spiele ausführen konnte. Ja, und bei einem Arcade-Automaten ist es ja so, ein Arcade-Automat stellt in der Regel immer nur ein Spiel dar.
Ja, Table Tennis war das dann auf dem Magnavox. Und das hat er sich angeschaut und hat sich gedacht, prima, das klaue ich mal.
Das ist eine super Idee. Ich nenne das dann einfach mal Pong und versuche das dann in einen Arcade-Automaten zu packen. Er selber hat es dann damals nicht programmiert, das war Alan Alcorn, der das Ganze dann programmiert hat.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat er sich schon quasi so als Firmenmensch
richtig
neu positioniert.
Und Atari ist eigentlich auch eine der Firmen, die in der ganzen Arcade-Geschichte schon eine zentrale Rolle spielt. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen länger drüber plaudern, dann wird der Name Atari noch öfters fallen. Also es sind nicht nur die ersten gewesen oder eine der ersten gewesen, sondern...
Aber wie erfolgreich war denn Pong? Also ich meine, was ist denn dann passiert?
Pong war eigentlich extrem erfolgreich. Noel Bushnell hatte einen Kumpel, der eine Bar hatte, und in der Bar stellte er den Automaten zum ersten Mal aus, um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und nach einem Abend war der Geldspeicher eigentlich voll vom Automaten, und daran erkannten die, das ist ein Erfolg.
Hm. Ja. Und dann hat sich das wie weit verbreitet? Also war das dann schon, stand der schon überall dann, oder was war das dann? Also ich meine, wie groß war der? Man hat es mehr als hat sicherlich als in mehr als nur einer Bar funktioniert. Die Frage ist, in wie vielen Bars kam das? Also wie weit hat sich das dann eigentlich? Hast du irgendeine Vorstellung davon?
Nicht konkret, aber es ging über ganz Amerika. Ja. Was auch witzig ist, der Name Atari, den verbinden ja viele eigentlich mit einer japanischen Firma. Vor allen Dingen, weil das Zeichen von Atari diese drei geschwungenen Linien sind. Mhm. Viele dachten auch, das wäre der Berg Fujiyama. Ja, und verbinden deshalb Atari auch immer mit einer japanischen Firma, aber Atari ist eine rein amerikanische Firma. Und ist auch ganz witzig, Nolan Bushnell wollte die Firma eigentlich CCG nennen am Anfang. Das ist so ein Begriff, der eine Planetenkonstellation beschreibt. Mhm. Und musste dann aber feststellen, dass der Name schon vergeben war. Und entschloss sich dann, die Firma so zu nennen, wie ein Begriff aus seinem Lieblingsspiel, aus dem japanischen Spiel Go. Und deshalb kommt auch der Name Atari her.
Na, was ist Atari im Go?
Das weiß ich jetzt nicht. Also irgend...
Ich frage mal die Müllhalde. Mhm. Eine Stellung im Brettspiel Go.
So, genau, so. Eine Stellung.
Ah, Atari bezeichnet im japanischen Brettspiel Go die Stellung, in der Steine geschlagen werden können.
Mhm.
Ah, wie passend.
Und das tat er ja dann auch.
Ah, verstehe. Ja. Treffer versenkt.
Ja, Treffer versenkt ist gut. Ich meine, er bekam dann einen Schuss vom Bug, denn Ralf Beer ließ es nicht auf sich sitzen, sondern dachte sich, hey, die Idee ist doch von mir geklaut. Und beziehungsweise Magnavox, die ja die Odyssey-Konsole herstellten, die verklagten dann daraufhin Atari. Mhm. Und es kam dann zu einem Vergleich, und Atari musste $700,000 zahlen an Magnavox und an Ralf Beer, bekam aber dann die Rechte für Pong zugesprochen. Und das war natürlich... im Nachhinein ein günstiger Kauf, denn Pong war über Jahre hin ein Erfolg. Also wenn man das vergleicht mit der heutigen Spieleindustrie, da kommt ein Spiel raus, das sieht man dann ein halbes Jahr oder so auf der Spielfläche, maximal vielleicht ein Jahr, beziehungsweise in einem Jahr erscheinen ja hunderte von Spiele heute. Und früher war es ja so, dass Pong eigentlich bis in die 80er hinein ein bekanntes Spiel war, oder gerade auf Home-Spiele-Konsolen, ja. Da gab es ja über diesen Zeitraum von 8-9 Jahren nichts anderes als Pong oder Pong-ähnliches.
Das ja, das war Wahnsinn. Wahrscheinlich als Computerspielkonsole dann, also auf der Atari 2600, wahrscheinlich noch erfolgreicher als die Arcade-Automaten.
Richtig,
oder?
Richtig.
Ja, und aber es müsste ja dann eigentlich auch schnell anderen aufgefallen sein, dass generell dieses Prinzip der Konsole, also des Arcade-Automaten anschlägt. Weil zu Hause hatte man ja nicht den Fernseher schon in der gleichen Verbreitung etc. Also diese Infrastruktur, die man heutzutage so als gegeben voraussetzt, die war ja damals noch weitgehend abwesend. Ich meine, es gab natürlich gerade in den USA schon mehrere Haushalte, die jetzt einen Fernseher hatten, aber nicht wahr? Das
Also gerade
war noch nicht Usus, dass man da überhaupt eine Antenne anschließen konnte, wo man dann ein Signal einspeisen konnte oder so.
Genau, also gerade die Odyssey von Magnavox, also von Ralf Beer, die war in den Staaten vor allen Dingen ein Erfolg Anfang der 70er Jahre. Aber ein begrenzter Erfolg, denn es war einfach eine teure Konsole und die wenigsten konnten sich so ein Gimmick damals leisten. Also es war einfach zu teuer. Und das war auch der Grund, warum sich auch diese Arcade-Kultur gebildet hat. Denn Arcade-Automaten, auch von ihrer Technik her, die waren teuer und die konnte sich natürlich nicht jeder leisten. Und deshalb musste man einen Weg finden, damit jeder an den Automaten spielen konnte. Und dann hat man halt auf die Arcade gesetzt, dass man gesagt hat, man nimmt jetzt einen Automaten, stellt ihn irgendwo hin und verlangt halt dann Geld dafür, damit die Leute daran spielen
können.
Wie früher mit den Pinballs, richtig. Ja, und mit Pong waren die Leute angefixt und dann ging die ganze Geschichte weiter.
Und wie ging sie dann weiter? Wer kam denn nach?
Also Atari hat viele Automaten dann in der Zeit produziert. Es gab dann so ein Doppelpong oder ein Quadrapong, wo dann mehrere spielen konnten. Die meisten anderen Arcade-Firmen, die stellten auch Pong-Klone her, an denen Atari auch viel Lizenzgebühren verdiente, beziehungsweise es gab dann die ein oder andere Klage gegen andere Firmen. Und Atari war da relativ dick im Geschäft Anfang der 70er Jahre. Da kamen dann auch noch so Automaten wie Grand Track 10. Das war einer der ersten Rennautomaten. Da sah man so die Rennstrecke.
Wie hieß das?
Grand Track 10, also 10. Und man sah dann so die Rennstrecke in Draufsicht. Und die Autos waren einfach mit ein paar kleinen Strichen dargestellt. Und man konnte aber mit einem echten Lenkrad am Automaten dann die Fahrzeuge bewegen. Und das ist auch das Faszinierende, wie ich finde, an so Arcade-Automaten. Man hat nicht einfach einen nichtssagenden Controller in der Hand, sondern man hat was Richtiges in der Hand, was einen mit dem Automaten verbindet. Mhm. Ja, und das ist auch die Stärke, die ein Arcade-Automaten jeder Spielekonsole gegenüber hat. Also ein Arcade-Automat fokussiert sich auf ein Game, auf ein Thema. Das komplette Gehäuse fokussiert sich auf dieses Thema, der Automat an sich und natürlich auch die Steuereinheit. Ob das jetzt ein Periskop bei einem U-Boot-Automaten ist oder das Lenkrad bei einem Rennautomaten. Und das schafft auch irgendwie einen ganz, ganz anderen Bezug als Spieler zu dem Automaten. Also auch wenn die Technik sehr einfach und simpel gehalten ist, hat man einen viel engeren Bezug zum Spiel durch diese besonderen Controller. Und das zeigte eigentlich auch schon eines der ersten Rennspiele, also dieses Grand Track 10.
Was dann sozusagen auch ein bisschen der Begründer war von den Renngames.
Richtig, ja.
Weil immer so bestimmte Genres haben sich ja über die Zeit schon ziemlich festgebissen. Ne? Ich witzel mal ganz gerne so, dass es ja eh nur so 3 oder 4 Spiele gibt. Weißt du?
Mhm. Welche sind es?
Da, wo man alle erschießen muss. Mhm. Das mit dem Auto. Da, wo man die Prinzessin fangen muss. Und jetzt habe ich noch eins vergessen.
Ja, aber da hat es noch lange gedauert zum Beispiel, bis man die Prinzessin fangen musste.
Ja.
Ja, das war dann eigentlich erst so das erste Spiel mit...
Am Anfang war erstmal so das mit dem Ball.
Richtig. Mhm.
Das habe ich vergessen.
Also es waren Sportspiele und eigentlich schon Schießspiele.
Ja.
Und auch witzig, der Zeitgeist beeinflusste auch immer die Spiele. Warum waren die ersten Spiele unbedingt Weltraum-Shooter? Ja? Ich meine, die 60er Jahre mit Mondlandung und Science-Fiction, die waren einfach geprägt. Und auch dann die 70er Jahre. Aber
auch in der Hollywood-Kultur, also in der Filmkultur, hat sich das ja im Prinzip genauso niedergeschlagen.
Genau. Also ob das jetzt Star Trek ist oder ob das jetzt Star Wars war, was dann in den Ende der 70er kam. Das sind alles so Filme gewesen, die Spiele dann unmittelbar beeinflusst haben.
Oder Forbidden Planet. Da, wo sich Star Trek alles abgeguckt hat.
Genau. Ja, kennen die wenigsten.
Kennen die wenigsten, leider. Muss man sich mal anschauen, da fällt man tot um, wenn man Forbidden Planet gesehen hat und dann Star Trek schon kennt, dann fragt man sich wirklich, was eigentlich Star Trek noch Neues erfunden hat. Ja. Aber so richtig los ging's Ende der 70er, kann man sagen.
Ja, so einen richtigen Knall hat's eigentlich gemacht mit Space Invaders. Es war dann 1978 und Space Invaders war, ja, das war der Knaller schlechthin. Der hat auch dann die ganze Industrie richtig zum Rollen gebracht. Und man spricht auch da von der goldenen Ära der Videospiele oder the Golden Age of the Arcades, die dann 78 mit Space Invaders begonnen hat und dann so 82, 83 zu Ende war.
Aber das waren jetzt auch schon die Japaner.
Das waren die Japaner und witzigerweise, die meisten Arcade-Spiele haben auch Amerikaner entwickelt. Also wie bei den Spielen heutzutage gibt es Entwickler und es gibt Publisher der Spiele.
Ja.
Also es gibt Leute, die das Spiel tatsächlich entwickeln und andere, die es verbreiten. Und bei den Arcade-Automaten war es nicht anders. Es gab auch reine Spieleentwicklerfirmen, die dann ihre Spiele dann an Publisher verkauft haben. Wie zum Beispiel bei Space Invaders war der Entwickler Taito, also die japanische Firma Taito.
Ja.
Aber der Publisher dann in Amerika war Midway.
Mhm. Die natürlich Vertriebsnetz hatten etc., das
richtig,
spielt ja auch
richtig
eine Rolle.
Und die auch schon vorher eigene Automaten, also in Amerika vertrieben hatten.
Mhm.
Ist auch ganz interessant, da müssen wir vielleicht gerade nochmal einen Schritt zurückspringen in das Jahr 1975 zum Automaten Gunfight. Den hat nämlich Taito auch entwickelt. Und es ist der erste Automat, der dann tatsächlich einen Mikroprozessor hat. Also alle Automaten von 1965, die hatten einfache TTL-Technik. Also TTLs, das sind Transistor-Transistor-Logik-Bausteine, also einfache integrierte Schaltkreise, mit denen man natürlich auch eine Art Computer oder eine Art Prozessor designen kann. Aber der echte erste Mikroprozessor in einem Automaten war dann 1975 in Gunfight. Wobei Gunfight ursprünglich von Taito noch als TTL-Board entwickelt wurde. Aber als Midway dann die Rechte an Gunfight kaufte, wurde das dann von Dave Nutting umgerüstet zu einem Mikroprozessor-Game. Und den Namen Nutting, den haben wir ja schon mal gehört bei Nutting Associates.
Mhm.
Das war aber der Bill Nutting, also ein Bruder, der diese Nutting Associates Firma gegründet hatte. Und der andere Bruder, der Dave, der hat dann dieses Gunfight-Modul oder diese Gunfight-Platine in eine Mikroprozessor-Platine umgerüstet. Es war dann auch der Intel 8080, also das waren in erster Linie 8-Bit-Prozessoren, die auch in den Arcade-Automaten zum
Einsatz kamen. Ja, und der 8080 hat ja im Prinzip damals, also genau genommen gab es glaube ich vorher noch den 4004 und so weiter, aber der 8080, das war eigentlich so der erste wirklich erfolgreiche Mikroprozessor von Intel.
Richtig.
Und da ging das ja dann auch los, was dann sozusagen mittelfristig hin zum PC geführt hat.
Genau. Und wir sehen mal wieder, Spiele waren da auch wieder im Fokus.
Also die, und Spiele waren da auch im Fokus. Ja. Aber jetzt ist vor allem technologisch sehr interessant, weil, wie du schon sagst, ne, vorher war sozusagen, wenn man sich, muss man sich mal klar machen, also wenn man sozusagen so ein Computerspiel machen wollte, wie Pong, wie die anderen, dann muss man in der Lage sein, einen Computer zu bauen, der eben genau das tut. Ja? Also man musste sich seine eigene Logik richtig in Hardware so zusammenstecken, dass man eben einfach für die jeweiligen benötigten Anforderungen die richtigen logischen Schritte eben durchführen konnte und das alles den Zustand wegspeichern könnte etc. pp. Und mit dem Mikroprozessor war es dann erstmalig möglich, das weiter zu abstrahieren und dann eben auch auf generischerer Hardware aufzusetzen. Und das hat dann vermutlich auch gerade diesem Game-Bereich einen extremen Schub gegeben.
Richtig, ja. Das ist ganz witzig, weil du gerade ansprichst, man kann ja auch mit einfachen Bausteinen, sage ich mal, Computerprozessoren nachbilden, also auch mit einfachen TTL-Bausteinen. Und es hat zum Beispiel eine Firma gemacht, die heißt Cinematronics. Die hat in ihren Geräten mit einfachen TTL-Bausteinen eine 12-Bit-CPU nachgebaut. Mhm. Ja, also es war kein richtiger Mikroprozessor, der in den Maschinen verbaut war, wie zum Beispiel Prozessoren von Intel oder von Zilog oder von Motorola, sondern die haben mit TTL-Baustein ein 12-Bit, das ist ja echt eine schräge Zahl, ne? Eine 12-Bit-CPU nachgebaut.
Aber wahrscheinlich immer, was weiß ich, 4-Bit-Instruktionen und ein Byte.
Hat man halt einen geringeren Adressraum.
Ja, ja. Aber es gab auch nicht so viel Speicher zum Adressieren damals. Hat wahrscheinlich locker ausgereicht.
Space War zum Beispiel, weil du das gerade ansprichst, ja. Adressieren, das war 9K. Ja.
Das ganze Game war 9K. Mhm. Das war schon viel.
Mhm. Ja gut, es lief ja auf einer PDB-1, aber...
Ja. Ja, ja, ich meine, das macht man sich auch nicht klar, nicht? Wie klein diese Programme eigentlich waren, weil ich meine, wir reden hier von der 8-Bit-Zeit. Ich meine, damals waren vielleicht so 1 Kilobyte, 2 Kilobyte, 4 Kilobyte, so in dem Bereich waren später ja auch noch Homecomputer ausgestattet, so ein ZX81, den man nach Anfang der 80er Jahre sich kaufen konnte, der kam halt serienmäßig mit 1 Kilobyte Speicher.
Und der kam mit einem Z80-Prozessor von der Firma Zilog.
Ja.
Und genau dieser Z80-Prozessor ist ja nichts anderes als ein abwärtskompatibler Chip zum Intel 8080. Also der Zilog baut also im Prinzip auf dem 8080 von Intel auf und die Firma Zilog hat den entsprechend noch erweitert. Aber genau diese 8-Bit-Chips, also nur 8-Bit-Chips, die haben ganz lange in der bei den Arcade-Automaten so die eine große Rolle gespielt. Also die meisten Automaten, auch der goldenen Ära, die funktionieren mit einem Zilog Z80-Chip. Also das ist der Chip überhaupt. Und das ist auch der Chip, der dann später in einem Sinclair-Spektrum oder so, was du angesprochen hast, oder ZX81 vorkam oder einem Schneider CPC oder so.
Genau, auch die ganze CPM-Serie damals, CPM-Betriebssystem, das war ja alles für den Z80 ausgelegt.
Exakt, ja.
Damals waren Betriebssysteme noch für Prozessoren ausgelegt.
Und den Zilog, diesen Z80-Prozessor, den kann man ja bis heute noch kaufen. Also er wird ja bis heute noch produziert.
Ja, ist immer noch ein universelles Teil. Es gibt ja auch genug Geräte, wo man immer mal wieder einen neuen reinschrauben muss, wenn der alte durchgebrannt ist. Ja, ist erstaunlich, wie lange sich Technologie in dem Bereich hält, nicht? Obwohl sie eigentlich immer den so einen Ruf genießt, am laufenden Meter immer wieder alles abzustoßen. Mhm. Das stimmt schon. Ja, zurück zu den Arcade-Maschinen. Space Invaders. Hast du genannt eigentlich, ja. Als du dann nochmal kurz zum Gunfight zurück marschiert bist. Das heißt, Gunfight war sozusagen das erste Ding von Taito, aber erfolgreich war und wurde auch schon von Midway Games vertrieben, wie dann später auch Space Invaders, aber Space Invaders hat irgendwie den Nerv getroffen.
Richtig, den Zeitgeist vor allen Dingen. Wann kam der erste Star Wars? Das war ja auch 78, 79. Mhm. Also mir ging es ja persönlich auch so. Ich habe dann im Alter von 10 Jahren den ersten Star Wars Teil gesehen und das war als 10-Jähriger oder 11-Jähriger war ich, glaube ich, damals. Da bist du ja geflasht.
Da geht man nicht ohne Schaden aus dem Kino.
Nee, da es ist ja. Und ich finde es auch so schade, dass George Lucas jetzt die ganzen Teile so aufbereitet hat, dass man keinen natürlichen, reinen Star Wars ersten Teil mehr sehen kann. Ja,
ja. Ja.
Dass da so viel CGI noch mit einfließt, auch in die
alten Teile. Das kommt noch schlimmer. Ich glaube, jetzt wird er das noch mal alles in 3D nochmal machen.
Als ich das gehört habe, habe ich
gedacht, nein. Der hat wirklich irgendwie, weiß ich auch nicht. George, komm mal klar. Naja, gut.
Genau, und unter diesem Einfluss kam dann auch Space Invaders. Ja? Ich weiß noch, Space Invaders ist auch für mich irgendwie noch der Automat, genau. Allein durch den Sound, den du jetzt gerade machst. Ja. So ein extrem einfacher Sound, aber der brennt sich in deinem Hirn fest und du kommst einfach davon nicht mehr los.
Ja. Auch so die Optik, nicht wahr? Also gerade in den letzten Jahren hat Space Invaders ja nochmal den mega Retro-Super-Effekt gehabt. Also allein diese ikonische Optik dieses, welche Zeile ist nochmal der populärste, der ganz unten oder der drüber, ich weiß es gar nicht mehr, aber man sieht es einfach sofort, ja, also diese, wie viel sind es, 5 verschiedene, ich muss gleich nochmal nachschlagen.
Bin ich jetzt auch überfragt. Aber die sehen alle gut aus.
Ja, also jeder kennt die, jeder erkennt sie und sie stehen halt einfach ganz klar und deutlich eben für dieses Spiel und dieses Spiel steht einfach auch eindeutig für diese ganze, ja, 8-Bits-Zeit.
Richtig, ja.
Also Hammer, Hammer-Game.
Die Grafiken an sich nehmen ja viele wahr als der Ursprung der Computerspiele. Ja, und es war aber der Ursprung auch der Arcades. Ja.
Ja. Und Space Invaders war dann nochmal richtig erfolgreich.
Space Invaders war mega erfolgreich. Es war ja sogar so erfolgreich, also gerade in Japan, dass es da eine 100-Yen-Münzen-Knappheit gab. Also die Automaten funktionierten mit 100-Yen-Münzen und das hat wirklich wirtschaftliche Auswirkungen auf Japan gehabt, weil die 100-Yen-Münzen dann 1978 knapp wurden. Das ist irre.
Ja. Hammer.
Und Space Invaders war ja noch noch schwarz-weiß, wie alle anderen Spiele davor auch. Also diese Spiele hatten, also
man obwohl kennt, ja dieses Teil unten war ja grün.
Richtig, aber das waren nur Folien, die auf den Automaten klebten. Ja. Das schafft. Und beim Space Invaders versuchte man sich auch so einen räumlichen Eindruck mit Spiegeln zu verschaffen. Also das, man sah den Monitor nicht direkt, sondern das ganze Bild wurde auf einen Spiegel geworfen, der dann in einem Raum schwebte und dahinter war noch eine Kulisse gemalt und oben drüber farbige Folien geklebt. Und erst das macht diesen genialen Eindruck dann von Space Invaders auch aus.
Stimmt, das hat immer sowas ganz Spaciges.
Richtig, ja.
Also es sind nur 3 verschiedene Monster hier bei Space Invaders. Also es sind 5 Zeilen.
Ich hätte jetzt auch gedacht, es sind mehr.
Ja. Nee, es sind nur 3. Mhm. Und das UFO halt. Und unten der... Naja, der sieht nicht so schick aus, mit dem man da so schießt. Haben die Monster ja irgendwie mehr raus. Aber diese 3, also vor allem der in der Mitte, das ist irgendwie so der mit den Antennen, der ist irgendwie, genau. Das ist so der ikonische und so. Aber die 3 zusammen, die machen natürlich auch eine Menge her. Ja, schicko. Space Invaders, ja, total großartig. Also ich mochte Space Invaders immer gerne. Ich mochte auch Asteroids sehr gerne. Asteroids mochte ich sogar richtig super gerne. Wann kam das denn eigentlich dazu?
Ja, das kam dann eigentlich gerade ein Jahr später dann dazu. 1979 kam dann Asteroids raus und das war auch wieder von Atari. Ich habe ja gesagt, den Namen Atari werden wir jetzt noch öfters hören.
Ja.
Und Asteroids lehnt sich ja von der Steuerung her des Raumschiffes auch wieder an Space War oder Computer Space an. Das heißt, man hat im Prinzip so dieses Needle, man bezeichnet es auch als Needle-Raumschiff, weil es ja wie wenn man eine Nadel durch das Raumschiff stecken würde und man kann den Kopf des Raumschiffes nach rechts und links mit Knöpfen bewegen und man hat einen zusätzlichen Button, der dann Schub dem Raumschiff verleiht. Also man hatte im Prinzip auch schon die erste Physik Engine in den Spielen, weil man musste, wenn man nicht mehr in eine gewisse Richtung fliegen wollte, auch das Raumschiff umdrehen in die Gegenrichtung und musste dann mit dem Schub gegensteuern. Also es war eine komplexe, aber auch sehr, sehr, sehr spaßige Steuerung. Und bei Asteroid war es ja so, das Hauptthema wäre, dass ja unwahrscheinlich viele Asteroiden rumflogen. Und wenn einem ein Asteroid traf, dann war man kaputt und man konnte entweder den Asteroiden ausweichen oder man musste die Asteroiden klein schießen. In dem Moment, wo man Asteroiden traf, wurde der immer kleiner, kleinere Teile, aber die bewegten sich dann auch schneller. Man musste im Prinzip das komplette Bild erst freischießen, um dann in das nächste Level zu gelangen. Und Asteroids ist auch ein besonderer Automat, was die Technik angeht. Denn der Asteroids-Automat hatte keinen normalen Raster-Grafik-Monitor. Also so wie wir es jetzt heute von den Fernseher kennen oder wie was, also jetzt haben wir
ja LCD. Wie es alle Computer machen, ja.
Genau, wie es alle Computer gemacht haben. Sondern der hatte einen Vektorbildschirm. Das heißt, dieser Monitor hatte eine andere Technik. Da wurde das Bild nicht in Form von einer Matrix dargestellt, in einer Punktmatrix, in der 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 Aufbau des Bildes ja zeilenweise stattfindet. Das spricht mir auch von einem Rastermonitor, sondern der war vektorbasierend. Das heißt, die Objekte, die sich auf dem Bildschirm befanden, die wurden in Koordinaten definiert. Das heißt, als einfaches Beispiel, das dreieckige Raumschiff, das hatte einfach nur drei, also es war nicht ganz dreieckig, aber stellt euch mal vor, man will jetzt ein Raumschiff zeichnen, das dreieckig aussieht, dann braucht man drei Koordinaten. Ja, die Eckpunkte dieses Raumschiffs beschreiben. Und der Kathodenstrahl dann von diesem Monitor, der zeichnete im Prinzip dann oder verband dann diese Eckpunkte untereinander. Und damit hatte man ein ganz klares und deutliches Bild. Das heißt, eine schräge Linie zum Beispiel.
Wenn war man schräg.
Die war richtig schräg, ja. Und die war auch aalglatt, ja. Also bei einem Raster-Grafikmonitor war eine schräge Linie nicht schräg, sondern die hatten kleine Treppenstufen. Also je nachdem, wie fein das Raster ist. Und die meisten Arcade-Automaten, die hatten eine Auflösung von 256 mal 256, ja. Und es ist klar, dass man dann Artefakte hat oder Treppenstufen dann bei einer schrägen Linie. Und das war das Besondere bei Asteroids, dass man ein richtig klares Bild hatte.
Ja, das ist total irre, ne? Weil was ja im Prinzip gemacht hat, also normalerweise normale Rasterzeilen, Bildschirm, der Name sagt es ja schon, ja, macht halt Rasterzeilen. Das heißt, der Kathodenstrahl hinten wird einfach bei Default halt immer durch eine Zeile gejagt und dann wieder nach vorne geschickt, durch eine Zeile gejagt, wieder nach vorne geschickt. Aber da hat quasi die Software selber diese Steuerung übernommen und es wurde halt nicht einfach in Zeilen vorgegangen, sondern hat einfach genau da den Strahl auf diese phosphoreszierende Schicht draufgehauen, wo er eben gerade eine Linie haben wollte und dann wieder ausgeschaltet und zum nächsten Teil, was gemalt werden musste und das eben so schnell, dass eben die Wiederholrate auch ausgereicht hat, um einen wirklich extrem flüssigen Ablauf zu machen.
Es war auch der Vorteil von solchen Vektorbildschirmen, dass man extrem flüssige und schnelle Bewegungen zu der damaligen Zeit darstellen konnte, was mit Raster Grafikmonitoren so noch nicht möglich war. Deshalb ist ja auch Asteroids ein extrem schnelles Spiel. Also
grad, ja, man braucht auch wenig Speicher, ne?
Richtig, ja. Weil man ja im Prinzip aber nur die Koordinaten bestimmt.
Aber wie haben die das mit der Kollision dann irgendwie gelöst, weißt du das? Also das ist ja schon relativ tricky, dann sozusagen auch wirklich genau dieses berührt den anderen.
Ja gut, in dem Moment, wo sich die eine Koordinate mit der gleichen Koordinate mehr oder weniger trifft. Ja.
Stimmt, die malen ja.
Genau.
Sie malen, ja, okay, verstehe.
Richtig, weil die Asteroiden waren ja auch, bestanden ja auch nur aus Vektorpunkten. Also von daher kann man es schon gut definieren.
Aber auf jeden Fall schon ein pfiffiger Ansatz. Sehr.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt war ja auch diese ganze Arcade-Industrie war dann auch schon langsam eine, oder? Also ich meine, so Midway, ja, die du jetzt schon genannt hast, die waren ja auch in dem Flipper-Business schon auch sehr groß. Also das war ja sozusagen nicht so, dass die nur Computerspiele gemacht hätten, sondern da ging es generell, es waren sozusagen Automatenaufsteller.
Richtig, es waren Automatenaufsteller und auch 75 haben die schon gemerged mit Bally. Also Bally ist eigentlich ein Begriff in der Pinball-Szene. Und Midway war mehr oder weniger ein Automatenhersteller, weniger ein Pinball-Hersteller. Und durch diesen Merge gab es eine große und einflussreiche Firma dann in dieser ganzen Arcade- und Spielhallenszene. Ja, aber der richtige Run und der richtige Boom ging dann halt mit Space Invaders, Asteroids und all den Automaten. Also man spricht ja auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, von der goldenen Ära der Videospiele, die wirklich 78 begann und dann 82 ihr Ende fand. Und die meisten heute noch Ikonen der Arcade-Spiele, die sind genau in dieser Zeit entstanden. Also in diesen vier, fünf Jahren. Also der zeitliche Übergang ist da ein bisschen fließend.
Was ist da noch passiert? Also was sind die anderen Ikonen, die du so nennen würdest?
Oh, da haben wir Galaxian, da haben wir Defender, da haben wir Missile Command, da haben wir Donkey Kong, da haben wir Pac-Man. Alle die Dinge, die man so heute kennt, die sind wirklich genau in dieser Zeit entstanden, in diesen vier Jahren. Das ist schon verrückt. Eigentlich hat man ja eine relativ lange Halbwertszeit, was so Videospiele anging. Ich habe es ja gesagt, Pong hat sich ja über Jahre gehalten oder das Pong-Prinzip. Aber genau in dieser Zeit, das war auch die kreativste Zeit, also da entstanden ja auch total irre Spiele.
Warum nur da und nicht mehr darüber hinaus?
Das hatte mehrere Faktoren. Das, Es hatte zum einen den Faktor, dass die Homecomputer und die Konsolen auch immer stärker waren oder stärker wurden dann zu der Zeit. Also wenn wir jetzt von 82 reden, da kamen ja dann auch schon Geräte
wie VC20,
C64 auf die Bildfläche und Konsolen wie ColecoVision, Intellivision oder Atari 2600, die hatten ja auch vorher schon ein bisschen so den Markt abgegrast.
Das heißt eigentlich eine extrem schnelle Entwicklung, ja. Also gerade Mitte der 70er Jahre waren die Geräte, war man überhaupt technisch so weit, diese Geräte effizient herzustellen, sodass überhaupt viele Sachen dafür programmiert werden konnten, Mikroprozessoren wurden eingesetzt, etc. pp. 78 ging es richtig ab. Das heißt, da war dann sozusagen Mikrocomputertechnologie zwar nutzbar genug, um diesen Maschinen sozusagen den Schub zu geben, aber eben noch nicht ausreichend, um so einen Heimcomputermarkt zu begründen. Ich meine, das war so die Zeit, wo für einen Heimcomputer, da musste ja noch so einiges erfunden werden. Ja, also das zu dem Zeitpunkt 78, was hat man da bekommen? Da hat man so Geräte bekommen, die konnte man noch, die hatten noch keine Tastatur und ja, da musste man vielleicht noch selber DIP-Schalter umlegen. Wobei, jetzt sind wir natürlich auch schon in der Gründungsphase von Apple, genau. Richtig. Apple I und dann natürlich vor allem der Apple II, war aber natürlich auch alles noch sehr teuer und musste auch erstmal langsam seinen Markt finden, während die dicken Maschinen einfach in der Arkade standen und nur ein paar Penny gekostet haben.
Weil du gerade Apple ansprichst, wusstest du, dass Steve Jobs einmal Atari-Angestellter war?
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er da gemacht hat, aber dass er da war.
Ja, der war der Angestellte mit der Nummer 40 bei Atari. Also der war wirklich in den Anfängen auch mit dabei. Und der hat damals für Atari auch ein Spiel, also der hat verschiedene Dinge für Atari gemacht. Also
Achso, war das nicht Breakout?
Ja, richtig. Er musste verschiedene Projekte betreuen bei Atari, aber das Projekt, mit dem man ihn auch immer verbindet, ist Breakout. Und Breakout kam dann 1976 auf die Bildfläche. Und das war ganz witzig. Nolan Bushnell hat ihm damals den Auftrag gegeben, entwickel doch bitte dieses Breakout. Also Breakout ist sowas ähnliches wie ein Pong-Klon. Ja, das heißt, man hat auch einen Spielball, der an den Wänden und an einem Schläger abprallt. Aber man hat oben eine Wand von Bausteinen, die man versucht, mit diesem Ball abzuräumen. Also das Spielprinzip wurde Steve Jobs vorgegeben von Atari oder von Nolan Bushnell. Aber die Entwicklung sollte er durchführen. Und
hat er das selber gemacht oder hat er das nicht schon mit Wozniak zusammen gemacht?
Das hat er mit Wozniak. Ja, ich denke, das hätte er allein gar nicht hinbekommen. Wir wissen ja, dass Steve, sage ich mal, so der Guru an sich ist, aber nicht der Techniker.
Der
Techniker
war der Salesman. Ja,
richtig. Und da gab es einen Deal.
Erinnerst du, was mir gerade einfällt, der erste iPod, der hatte ja auch ein Spiel drauf.
Breakout.
Genau.
Richtig, es lässt sich ja auch super steuern über das Clickwheel. Ja, man muss ja nur nach rechts oder nach links fahren.
Jetzt wissen wir auch alle, warum.
Ja. Ja, eigentlich kann Steve Jobs gar nicht so stolz darauf sein, denn damit ist auch noch eine bisschen eine schlechte Geschichte für ihn verbunden, denn alleine konnte er es nicht entwickeln. Er holte sich Steve Wozniak zur Hilfe, der wirklich der geniale
der Tinkerboy schlechthin war, genau. Ja.
Und Nolan Bushnell sagte eben, wenn du das Projekt realisierst, bekommst du von mir $750, ja. Und er sagte Steve Wozniak, okay, wenn du mir hilfst, dann teilen wir uns da das Geld. Und Nolan Bushnell legte noch eins drauf und sagte, aber nur Steve Jobs natürlich, jeder IC, der nicht auf der Platine ist, der spart uns Geld und der ist noch ein Bonus für dich von $100.
Für jeden IC?
Für jeden IC. Mhm. Steve Wozniak war ein genialer IC-Verhinderer, sage ich jetzt mal. Also der hat es dann wirklich hingekriegt in 4 Tagen, in 4 schlaflosen Tagen hat er das Spiel Breakout auf die Beine gestellt und hat sage und schreibe, ich weiß gar nicht, es waren glaube ich 40 ICs oder so weniger benötigt. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher über die Zahl, aber ich glaube es waren 40 ICs weniger.
$4,000.
Ja, so war es, oder 5.000. Es waren 50 ICs, genau, es waren nämlich $5,000. Mhm. Und die $5,000 Die hat er nie gesehen. Ja.
Und Steve, du Sau.
Erst später, also wirklich viele Jahre später, ja. Als Apple dann so richtig in ihrer Blütezeit war, so 82, glaube ich, war das, oder 83, hat er über diesen Deal erfahren und war dann wirklich zu Tode gekränkt. Also ich denke, das war dann auch der Hauptbruch zwischen Steve und Voss. Ich meine, die haben ja immer noch ein gutes freundschaftliches Verhältnis, aber nicht mehr so dieses Nerd-Verhältnis wie früher.
Ja. Tja, ja. Bisschen Aufrichtigkeit kann nicht schaden.
Ja.
Wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
Wir sind über genau. Apple hingekommen und Apple, über die Homecomputer,
genau,
Apple
und, genau, also das war sozusagen auch die Zeit, wo das losging. Über Homecomputer wollen wir jetzt nicht so viel reden, aber es ist klar, mit dem Apple wurde quasi die Idee des Personal Computers geboren. Später dann besser von IBM vermarktet, und das kennen wir ja alle, die Microsoft-History, wobei vielleicht kennt die auch mittlerweile kein Mensch mehr, ich weiß gar nicht, vielleicht muss man auch nochmal eine Serie zu machen, das ist schon wieder so lange her. Wie auch immer. Aber die Game-Automaten, die gab es halt immer noch und hatten im Prinzip jetzt ihre technologische Blüte. Es war einfach immer mehr möglich, sowohl was jetzt die Mikroprozessoren betraf, aber natürlich auch was die Weiterentwicklung der Computergrafik betraf.
Mhm, richtig.
Und ich schätze mal, nebenbei dürfte ja auch eine ganze Menge passiert sein, was so Joysticks etc. betrifft. Also es war ja eine riesen Nachfrage, und entsprechend konnten dann diese Konsolen noch immer mehr. Aber es blieb eigentlich immer bei diesem eine Konsole, ein Spiel-Ding, oder?
Richtig, ja. Ja, es ist sehr lange, und man spricht auch bei solchen Automaten von Dedicated Automaten. Also wenn man heute einen Automaten kauft, bedeutet es, ein Dedicated Automat ist ein Automat, der speziell für dieses eine Spiel gebaut wurde. Also dessen Gehäuse dann auf dieses Spiel entsprechend designt wurde.
Aber hat das nie jemand probiert, dann auch einfach mal so mehrere Sachen? Ich meine, das ist doch so aus ökonomischen Erwägungen klar extrem naheliegend.
Die Spielhallenbetreiber haben dann auch irgendwann gesagt, Mensch, warum könnt ihr uns nicht irgendwelche Universalautomaten liefern, in die wir dann einfach nur die Platinen wechseln. Ja, da müssen wir auch nicht einen Automaten, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Space Invaders von der hinteren Ecke rechts nach links stellen möchten, weil das optisch dann besser bei uns aussieht, dann müssen wir nicht mehr einen ganzen Automaten bewegen, sondern
einfach nur das Modul austauschen.
Dann tauschen wir einfach nur das Modul aus. Und das war dann auch so, also 82, 83 begann das dann, dass dann so Universalautomaten dann auf den Markt kamen. So TV Ideal, so Quattro, sie haben wir zum Beispiel auch in der Ausstellung, das sind Vierfachautomaten, das heißt, da kann man vier Platinen reinmachen, hat sogar einen horizontal und vertikal schwenkbaren Monitor, also der ist drehbar dann im Automaten.
Dass man sozusagen das eine als auch das andere Format haben kann.
Richtig. Man hat dann immer zwei.
So vertikale Joysticks. Ausrichtung war ja nicht selten, ne? Also so die Länge wurde auch schon häufiger mal.
Am Anfang waren die Automaten eigentlich alle hochkant. Ja. Das Horizontale kam eigentlich erst später. Mhm. Gerade Defender ist so ein Kandidat. Vor allen Dingen war Defender auch der erste Side-Scroller, also der über den Bildschirmrand dann.
Wo man nicht sozusagen so ein festes Set hatte, richtig, sondern wo man richtig einfach weiterfliegen konnte, richtig, und dann flog so die Landschaft unter einem durch.
Genau.
Ach echt, Defender war da der Erste?
Ja, Defender war da der Erste.
Ah, Defender war schon richtig so ein totaler, so ein Adrenalin-Game. Ich war dann auch immer so, die Dinge aus dem Nichts auftauchten.
Mhm. Defender war ja extrem schnell. Ja, also man musste extrem gute Reflexe haben, um Defender zu steuern.
Was waren denn so, ich meine, du hast ja vorhin Donkey Kong und Pac-Man erwähnt. Waren die auch wirtschaftlich so erfolgreich, wie man das jetzt heute vermuten würde?
Donkey Kong, gerade Donkey Kong und Pac-Man waren eigentlich die erfolgreichsten Spiele überhaupt. Also gerade Pac-Man. Pac-Man war wirtschaftlich gesehen ein gigantischer Erfolg. Vor allen Dingen löste der auch noch eine Welle der Euphorie, vor allen Dingen in den Staaten aus, was Merchandise-Produkte, also Fremdprodukte, die nichts mit dem Spiel an sich oder mit Arcade zu tun hatten, aus. Also da gab es Cornflakes-Packungen mit Pac-Man drauf. Es gab eigene Cartoon-Serien von Pac-Man. Also es ist wirklich irre, was da alles lief.
Ja, Pac-Man ist ja auch bis heute auch fest verankert, nicht? Also es ist ja, hat nicht Google sogar
Ja, genau. Google.
War das irgendein Jahrestag von Pac-Man? Ich weiß gar nicht. Sie hatten irgendwie
gar nicht so lange
in ihrem Google-Logo auf der Suchseite ein Pac-Man-Game drin, in JavaScript gemacht. Und dann konnte man dann sozusagen direkt auf der Suchseite Pac-Man spielen.
Richtig, richtig. Ja. Und Pac-Man ist auch, du hast ja vorher die Geräusche gemacht vom Space Invaders, beim Pac-Man dieses Waka Waka Waka, wenn er diese Kugeln frisst, das sind auch so Dinge, die einem für immer in
Erinnerung bleiben. Ja, und die fliegenden Monster.
Genau. Und also Pac-Man war zum Beispiel von Namco auch ein bekannter Spieleentwickler, auch ein japanischer Spieleentwickler. Und Pac-Man wurde wiederum published von Midway. Also Midway hört man auch immer wieder so in diesem Arcade.
Aber er wurde ja nur in den USA von Midway gepublished.
Richtig.
In Japan haben die das alles selber gemacht, oder?
Ja, in Japan haben sie das selber gemacht. Und bei Pac-Man ist auch ganz witzig, das Spiel hieß ursprünglich nicht Pac-Man, das hieß Puck-Man. Ja, weil
er aussieht wie ein Puck.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt so diese Theorie darüber, aber ich glaube, Puck ist auch irgendwie eine japanische Bezeichnung für Essen. Ja?
Ah.
Oder für Fressen.
Der Essmann.
Ja, ich bin
Fressmann. Auch
nicht, genau, der Fressmann. Und wir haben in unserer Ausstellung auch einen Original Puckman-Automaten.
Achso, also, er wurde auch sozusagen als Puckman tatsächlich mal produziert.
Exakt.
Und warum dann Pac-Man?
Und er wurde auch nach Deutschland als Puckman geliefert. Erst als er in die Staaten geliefert wurde, mussten die sich was anderes einfallen lassen, denn so pubertierende Jugendliche kamen natürlich dann gleich auf die Idee, aus dem P vom Puckman ein F zu machen. Also mit dem Edding dann einfach an den Automaten.
Und dann hat man keinen Puckman mehr, sondern einen Fuckman.
Oh yeah, super. Das war wirklich der Grund, warum warum Puckman in Pac-Man umbenannt wurde.
Krass.
Ja.
Fuckman. Oh, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, und Donkey Kong, da wurde dann das erste Mal die Prinzessin gerettet.
Richtig. Donkey Kong war auch das erste Spiel mit einer Handlung. Ja, und das hat ja der geniale Shigeru Miyamoto erfunden für die Firma Nintendo. Und Nintendo ist ja auch ein ganz wichtiger Name in der Computerspielszene. Und viele denken, Donkey Kong ist der erste Automat, den Nintendo hergestellt hat. Das stimmt aber nicht. Das ist Radarscope. Und Radarscope ist so eine Art erweiterter Space Invaders-Klon. Und der kam ja auch erst 81 dann auf den Markt. Der war dann für Nintendo kein so großer Erfolg. Zum einen waren die Leute von Weltraumspielen oder die so ähnlich waren wie Space Invaders überdrüssig. Und zum anderen war das Spiel auch nicht so gut umgesetzt. Und dann bekam Shigeru Miyamoto den Auftrag, ein anderes Spiel zu entwickeln. Man hatte noch ganz viele Radarscope-Automaten in der Halle stehen. Und er sollte mit dieser Platine, das war eine Vierfachplatine damals, diese Platine umgestalten oder umentwickeln oder ein neues Spiel darauf produzieren. Und er kam dann auf die Idee von Donkey Kong. Und das ist ja ein komplett anderes Spielprinzip. Ja. Also, Radarscope, also Space Invaders Klon, sage ich mal, und Donkey Kong, die haben ja null miteinander zu tun. Und als er das Spiel vorstellte, da kann sich ja vorstellen, was die Vorstände damals gedacht haben. Ja. Spinnt der jetzt? Es war ja auch Nintendos letzte Hoffnung. Also Nintendo of America hat sich mit Radarscope so dermaßen verschuldet, dass die im Prinzip kurz vorm Konkurs standen. Mhm. Und Donkey Kong war die letzte Hoffnung von Nintendo of America.
Und das war dann, mehr als nur eine Rettung.
Das war mehr als nur eine Rettung
für Nintendo. Weil Prinzessinnen werden da immer noch gerettet. Das hat sich ja bis Mario und fast nicht alles da noch an Varianten bei Nintendo so produziert wird, sind das ja irgendwie echt super gehalten.
Also ohne Donkey Kong und ohne Shigeru Miyamoto, der noch viele andere Nintendo-Charaktere entwickelt hat, wäre Nintendo nicht das, was sie heute sind. Das darf man nicht vergessen.
Mhm. Das ist interessant, wie die sich auch da gewandelt haben. Ich meine, die gab es ja auch schon vorher. Ich meine, die sind ja nicht gegründet worden dafür. Das war, glaube ich, so ein Spielkartenhersteller.
Richtig,
Nintendo gibt es ja schon irgendwie seit Urzeiten.
Genau, die hatten zuerst mal Spielkarten hergestellt und Dann auch elektronische Spiele. Es gab auch einen Pong-Klon von Nintendo. Aber der richtige erste eigene Arcade, die erste eigene Arcade-Maschine war dann, wie gesagt, Redascope. Und Donkey Kong wurde auch in den ersten Automatengehäusen von Redascope verbaut. Es waren dann noch so rote Gehäuse und die typischen amerikanischen Gehäuse, die blauen, die kamen dann erst später, als dann alle alten Redascope-Gehäuse aufgebraucht waren.
Also der Shigeru Miyamoto, das ist ja also die mythische Person eigentlich bei Nintendo, oder?
Das ist der, schon so ein Held, also quasi der Steve Jobs der Videospielszene. Ja.
Ist der, entwickelt der immer noch?
Der entwickelt immer noch, ja. Der entwickelt immer noch für Nintendo. Also bekannte Charaktere, die er designt hat, sind zum Beispiel Zelda, also The Legend of Zelda. Mhm. Hat aber auch so Dinge vorgebracht wie jetzt Wii Music, was denke ich mal sicherlich im Nachhinein nicht, in der Ruhmhalle wird sich dieses Spiel nicht finden. Aber oder Pikmin oder viele andere Charaktere aus dem Nintendo-Universum. Mhm. Und er hat ein ganz besonderes Talent. Er hat wirklich das Talent, zum einen Geschichten zu erzählen, ganze Szenerien sich auszumalen, Stories. Also, und er hat auch das Talent, irgendwie alles kompakt zu machen, alles rund zu machen. Das gab es ja in der Vergangenheit auch noch nicht. Ein Space Invaders, da musste man einfach irgendwelche Aliens abknallen. Da hatte man ein Bild und das war's.
Ja. Ja.
Und mit Nintendo, mit Donkey Kong erzählte man das erste Mal eine Geschichte. Also ein Klempner, also damals war es noch kein Klempner, sondern ein Bauarbeiter, der im Prinzip eine Prinzessin retten muss vor dem King Kong, der sie geklaut hat. Und es war auch das erste Spiel mit mehreren Bildern, mit mehreren Levels. Also Donkey Kong hat ja mehrere Levels, hat ja vier Bilder.
How high can you go?
How high can you go, genau. Das ist deshalb auch Level. Ich meine, da ging es auch darum.
Verstehe. Level, Genau, so habe ich das noch gar nicht gesehen. One Level up. Stimmt, man klettert immer höher.
Man klettert immer höher.
Das heißt, das Level tatsächlich kommt aus diesem Spiel. Kann man das?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Begriff Level schon vorher auf der Bildfläche war, aber ich glaube nicht. Ich könnte mir das schon gut vorstellen.
Ich kenne jetzt auch so kein Spiel, was wirklich in Level so aufgeteilt war. Ich meine, bei Asteroids, da, wenn man alle abgeknallt haben, dann kam dann immer mehr in dem Sinne, aber da zählt nicht wirklich ein Level hoch.
Richtig, es waren
halt einfach immer nur mehr.
Richtig, richtig. Es waren alle
schneller.
Es war immer nur ein Bild. Ja.
Pfiffig, ja, also bei Nintendo und eben dann auch bei Donkey Kong, ich meine, da kam auch eine ganz andere Emotion noch mit rein. Ich meine, erstmal so dieses Prinzessin retten, das ist natürlich auch schon mal ein ganz anderes Ziel, als jetzt immer nur alles zu zerstören.
Richtig.
Ich bin zwar ein großer Asteroids-Fan, aber ich kann eigentlich so mit Ballergames kann ich noch nie was anfangen und bei First-Person-Shootern schalte ich irgendwie komplett ab. So. Mhm. Aber so Prinzessin retten, das ist natürlich auch was Romantisches. Da kommt auch so eine Emotion mit rein. Ich war, dann ist man irgendwie oben, dann hat man sie fast und dann wieder gebrochenes Herz und der Affe klettert wieder noch einen höher. Buhu. Mhm. Bis man dann alles geschafft hat und sie dann mal wirklich kriegt.
Das war ja auch so schön umgesetzt. Und das ist ja auch die Kunst, die Shigeru Miyamoto eigentlich auch drauf hat. Also diese Geschichte tatsächlich zu erzählen, was du gerade angesprochen hast, dieses gebrochene Herz. Oder bei einem Level fällt dann Donkey Kong dann auf den Kopf, verdreht dann die Augen. So alles Nebensächliche, wo sich früher die Programmierer gar keine Mühe gegeben haben. Ja? Wo sie einfach gedacht haben, das Spiel muss einfach Spaß machen in dem Moment, das muss gar nicht wirken. Ja? Und Shigeru Miyamoto hat wirklich das Talent, ein Spiel, ich finde der beste Begriff ist, er macht das Spiel einfach rund, er macht es kompakt, er füllt dieses ganze Spiel aus. Auch mit Nebensequenzen. Für ihn ist auch wichtig, was passiert auf dem Startbildschirm, was passiert auf diesen Zwischensequenzen, auch bei den aktuellen Spielen zum Beispiel, wo es darum geht, welche Spieler wähle ich aus und so weiter. Das ist für ihn alles wichtig. Ja?
Musikalisch?
Musikalisch natürlich auch.
Ich weiß nicht, wie das vorher war, aber Donkey Kong habe ich auch mal gleich so den Zwischenlevel-Sound im Kopf.
Ja, da kommt ja auch
genau, ja. Wird man nie los.
Nee, es wird man nie los, genau. Und es ist ja nur eine Phrase, ja. Es ist ja kein richtiges Lied, was da gespielt wird.
Ja. Aber es ist irgendwie entscheidend. Also es ist, das verheiratet einen doch irgendwie schon enorm auch so mit dieser Welt. Und das ist ja auch das, was dann sich später daraus so entwickelt hat. Nicht? Also gerade jetzt auch diese ganzen Fortsetzungsgeschichten, Zelda und nicht, das ist ja auch mal wieder dieses romantische Abenteuer-Ding, Aufgaben lösen, Abenteuer erleben, und das Ganze eben in so einer kompletten Welt, auch bei Mario findet man das alles wieder. Und das war quasi alles bei Donkey Kong das erste Mal.
Richtig, und Donkey Kong war auch der erste Plattformer. Der hat im Prinzip auch ein neues Spielegenre gegründet damit.
Was meinst du mit Plattformer genau?
Mit Plattformer bezeichnet man die Spiele, wo man sich halt von einer Plattform auf die nächste bewegt, so wie es beim Donkey Kong.
Meinst du jetzt das Hochklettern oder meinst du diese Level?
Nein. Ich meine jetzt das Hochklettern, dass man in, sage ich mal, eine Spielfigur tatsächlich auf einer Plattform bewegt.
Dass sie nicht jetzt nur so unten ist und alles abschießt, sondern dass man sozusagen hoch und runter klettert. Genau.
Vorher kannte man ja nur die Shooter und dann die Rennspiele oder die Sportspiele, und mit Donkey Kong gab es dann auch den ersten Plattformer und dann später die Weiterentwicklung wie Super Mario oder Super Mario Brothers. Das waren ja dann auch alles Plattformer.
Das heißt, man könnte sogar fast sagen, aus dieser Superzeit, was war das, 78 bis 82, wo diese ganzen Arcade-Maschinen so ihren Kick hatten und wo so viele wegweisende Spiele gemacht wurden, ist Donkey Kong in gewisser Hinsicht noch das wegweisendste? Oder gab es noch andere?
Wenn ich jetzt Wegweiser? Ja sage, da werden viele in Deutschland sagen.
Ja, was werden die dann nicht sagen? Naja gut, ich meine, andere Leute eine andere Meinung haben. Die Frage ist, welche Spiele könnte man denn sonst noch heranziehen? Ich meine, gut, Defender hattest du schon genannt, ja, mit diesem Sidescroller. Das ist dann sozusagen ja auch ein neues Element, was dann auch später nicht unpopulär war.
Also ich würde sagen, Donkey Kong war sicherlich für die Videospielindustrie, unabhängig von den Arcade-Automaten, sicherlich eines der wichtigsten Spiele überhaupt. Ja. Ich denke schon.
Und was war denn überhaupt so dann, ich meine, das zieht sich ja im Prinzip heute auch noch, wenn man heute in so eine Arcade-Hölle, kann man diesen Namen überhaupt benutzen, ja, dieser Spieleautomaten, Hallen hineingeht, da gibt's, ich meine, was ist da populär? Da wird irgendwie auch, also diese Kämpfdinger, das gab's ja irgendwie so noch gar Zeit, ne? Dieses Kung-Fu, tralala, ich hau dir auf die Fresse Spiele, so, die sind in der Zeit so gar nicht aktiv gewesen.
Doch, es gab so 84 gab es zum Beispiel Karate Champ oder sowas von Data East. Das waren auch schon so die ersten Kung-Fu-Spiele, aber die waren, da ging es nicht ums Prügeln oder ums Vernichten oder so, sondern das war ein richtiges, echtes, ehrliches Kung-Fu-Spiel, sage ich mal. Diese richtigen Prügler, die du jetzt meinst, die du ansprichst, die kamen dann erst in den 90er Jahren. Also die Jahre waren auch geprägt von Genres, die in diesen Jahren besonders berühmt waren.
Ja, so, also Karate Kid meinst du so?
Nee, ich meine das jetzt nicht auf Filme bezogen, sondern zu gewissen Jahreszeiten waren auch Genre sehr verbreitet. Zum Beispiel bis Mitte der 80er Jahre, würde ich sagen, war es ein bunter Mischmasch von allem Möglichen. Und alles, was so nach 85 kam, das waren in erster Linie viele Kriegsspiele, in denen man mit einem echten Maschinengewehr, sage ich mal, wie Operation Thunderbolt oder Operation Wolf oder so, wo man irgendetwas abschoss, ja, oder Terminator, beziehungsweise diese Multiplayer-Automaten wie ein Gauntlet oder ein Quartett, wo mehrere Spieler.
Was ist Gauntlet?
Gauntlet ist auch ein Spiel von Atari. Das ist so ein wie Dungeons Dragons Spiel angelehnt, also an diese Thematik. Da kann einer den Part eines Elfen übernehmen, der andere den Part eines Zauberers, der nächste den Part eines Kriegers, und man kann mit maximal 4 Personen an einem Automat spielen und man muss sich dann durch die Dungeons dann durchkämpfen. Und genau dieses Genre der Multiplayer-Automaten war so Ende der 80er Jahre sehr populär. Also mehrere Personen an einem Automat spielen konnten. Und dann die Prügler, die du angesprochen hast, die kamen dann so in den 90er Jahren auf, wie Mortal Kombat, Killer Instinct. Da muss man aufpassen, gewisse Spiele stehen auch auf dem Index und dürfen auch im Prinzip
in Deutschland Podcast nicht erwähnt werden.
Im Podcast gar nicht erwähnt werden. Wenn ich musste vielleicht Mortal auspiepsen oder so.
Nix da. Ja, aber so ein Dauerbrenner ist natürlich auch Autofahren.
Ja.
Wann, wie hieß auch noch das Ding? Du hast ja vorhin schon so ein Auto verarscht.
Grand Track 10 von Atari.
Aber so richtig erfolgreich war doch später erst Pole Position, oder?
Richtig, richtig. Pole Position, weil Grand Track 10 hatte ja die Draufsicht auf die Rennstrecke. Das heißt, es war noch ein ganz anderes Spiel wie solche Rennspiele, die wir heute kennen, die quasi eine Simulation des realen Lebens dann darstellen sollen. Und Pole Position war das erste Spiel, was genau diese Sicht auf den Spieler warf.
Ich meine, das ist interessant, weil an der Stelle, ich meine, alles andere ist immer so maximale Fantasie und maximale Realitätsflucht. Weltraum, ja, so King Kongs, die Prinzessin in Zauberwelten entführen etc., das ist ja alles nicht von dieser Welt. Also zumindest jetzt nicht von der unmittelbaren Umgebung. Aber so Autofahren, das macht jeder. Mhm. Das heißt, die Simulation der Realität steht da quasi auch in direkter Konkurrenz, jetzt, wenn man die Automaten alle nebeneinander stehen sieht, zu den Fantasiewelten. Welcher Spieler fühlt sich denn welchem Genre da mehr zugeneigt? Ich meine, ihr seid ja hier auch ein Verein, ihr habt Leute, ihr werdet alle eure Lieblingsspieler haben. Kannst du da irgendwie so was ableiten? Welche Art Games, welche Art Menschen jetzt besonders anziehen? Oder
also auf den Menschen kann ich das nicht,
schon wieder zu
weit. Ja, also auf den Menschen direkt kann man es eigentlich nicht beziehen auf eine Art von Menschen oder so. Aber es ist wirklich so, es gibt Leute, die lieben einfach solche Simulationen und die lieben die auch heute noch. Also die spielen gern Formel 1 Spiel oder die spielen gern ein FIFA oder Pro Evolution Soccer. Das sind dann mehr so die Simulationsfreaks, ja, die versuchen in ihrem Computerspiel das reale Leben dann auch wieder aufleben zu lassen oder Dinge zu machen, die man gerne im realen Leben machen würde, wie zum Beispiel Formel 1 Auto fahren, aber die man dann nicht
kann. Wo man nicht so richtig dazu kommt.
Ja.
Naja gut, zum Mondfliegen würde man ja vielleicht auch im realen Leben gerne mal machen, so ein paar Raumschiffe abschießen, wenn es welche gäbe.
Ja, klar.
Also du kannst da jetzt nichts dran festmachen, das war erstmal nur so ein bisschen.
Nein, würde ich nicht sagen.
Gefragt. Was gab es denn noch an einflussreichen Entwicklungen so jenseits von Donkey Kong?
Ja, also gerade in der Zeit in dieser goldenen Ära, da kamen dann auch noch Automaten hoch wie Frogger.
Ach, Frogger.
Galaga.
Oh, Galaga.
Galaxian.
Oh. Galaxian war zum Beispiel.
Galaxian war zum Beispiel einer der ersten Farbautomaten. Also alle Automaten davor, die waren noch schwarz-weiß. Mhm. Und Galaxian war das erste Farbspiel, 79. Das war ein relativ frühes Spiel, sogar Galaxian.
Und Phoenix fällt doch auch, glaube ich, in diese Zeit, ne?
Phoenix fällt auch in die. Also ein bisschen, Phoenix kam ein bisschen später.
Das war, wo alles angefangen hat zu flattern. Irgendwie Vögel waren auch irgendwie so ein ganz interessantes Meme, was ich da so
richtig,
immer wieder gefunden habe.
Richtig.
Vögel im Weltall.
Ja, ja. Vögel im Weltall ist auch ganz interessant. Es gibt ein Spiel, das heißt Joust. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das kennen wenige.
Joust?
Joust steht ja für Turnier, für eine Fehde zwischen zwei Rittern oder für ein Ritterturnier. Und es geht auch darum, dass sich zwei Ritter bekriegen. Aber das Witzige an diesem Automaten, und ich finde auch, also Joust ist ein Automat, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil er auch diese Kreativität und dieses Abgedrehtsein, was man damals noch bei der Spieleentwicklung haben konnte, auch widerspiegelt. Diese Ritter, die ritten nicht auf Pferden, sondern auf einem Vogelstrauß. Ja? Also ein Vogelstrauß, auf dem kann man ja reiten und der kann ja auch laufen. Mhm. Und in diesem Spiel konnte er sogar ein bisschen fliegen, was ja ein Vogelstrauß in Wirklichkeit gar nicht kann. Und es hatte auch so ein bisschen physikalische Spielmechanik. Also mit dem Button, wenn man auf den Button drückte, dann fing der Vogelstrauß an zu flattern. Und je länger man und je schneller man auf dem Button drückte, umso höher und schneller flatterte der Vogelstrauß auch. Und was auch ganz interessant war an dieser Spielmechanik, war die Tatsache, man musste sich ja versuchen, gegenseitig vom Vogelstrauß zu schucken. Und es war so ausgelegt, je höher also wenn deine Lanze höher war als die des Gegners, dann hast du gewonnen. War deine Lanze niedriger als die Lanze des Gegners, wenn man sich traf,
ja,
dann hat der Gegner gewonnen und hat dich quasi vom Vogelstrauß geschossen. Und waren die Lanzen auf gleicher Höhe, dann war es ein Unentschieden. Und man musste im Prinzip versuchen, all die Gegner von ihren Vogelsträußen, das ist das richtige Plural, beim Vogelstrauß, musste man versuchen, also die Gegner dann von dem Strauß zu schubsen. Und der verlor dann plötzlich, also der verwandelte sich dann in ein Ei. Aus diesem Ei schlüpfte dann plötzlich wieder ein neuer Vogelstrauß, der seinen abgeworfenen Reiter wieder einfangen konnte. Um das Ganze dann noch schwieriger zu machen, flog dann ab und zu ein Urzeit-Pterodaktyl durch die Luft, den man dann auch nur an einer Stelle, und zwar am Schnabel, treffen konnte, und hatte der gab extrem viele Punkte, aber das zu erreichen war auch extrem schwer. Also eigentlich ein ganz abgedrehtes Szenario. Ja,
total irre.
Und das vermisse ich bei der heutigen Spieleentwicklung auch ein bisschen, so den Mut zu neuen und abgedrehten Ideen.
Meistens sind wir, glaube ich, immer noch so ein bisschen auf der Suche nach der totalen Realität.
Ja, finde ich
an vielen Stellen so.
Ja,
also, was den ganzen 3D-Aufwand betrifft. Ich meine, nicht immer, also inhaltlich ist natürlich das jetzt nicht immer Realität, was da abgebildet wird im Sinne von, wie ich sie in der Straße vorfinden kann. Mhm. Teilweise auch, wenn es jetzt um diese Autorennen geht, aber im Wesentlichen halt irgendwelche Szenarios. Aber es muss eben extrem toll sein. Es muss hochauflösend sein. Es muss hohe Framerate haben etc. Und da fließt halt viel Energie rein.
Und gerade Autorennen, was du jetzt angesprochen hast, ist ein gutes Beispiel. Im Prinzip hat sich ja das Spielprinzip gar nicht weiterentwickelt. Ja, ein Pole Position funktioniert von der reinen Spielmechanik her immer noch genauso wie ein Gran Turismo heute. Ja, also das heißt, du hast ein Auto, was auf der Bildschirmmitte sich befindet, und sage ich mal, das Szenario außenrum bewegt sich ja um dieses Auto herum. Mehr passiert eigentlich nicht.
Na, bei Grand Theft Auto kannst du ja auch noch die Autos klauen.
Und ich rede jetzt von Gran Turismo, das ist ein reines Rennspiel, also das ist nicht das GTA.
Naja, ich meinte nur so, aber da kann man ja auch rumfahren
Und
nebenbei noch irgendwie ein paar Leute umbringen.
Okay. Aber was ich damit sagen möchte, die eigentliche Spielidee oder Grundidee, die wurde in den 70er, 80er Jahren geboren, ja. Und alles andere ist nur noch technischer Gimmick oder grafischer Overlay, der drüber gelegt wurde. Und das finde ich eigentlich schade. Heutzutage macht man sich viel zu wenig Gedanken über die eigentliche Spielmechanik und den eigentlichen Spielwitz oder Spielreiz, sondern versucht einfach nur ein beeindruckendes, grafisch beeindruckendes Spiel hervorzubringen. Ein bestes Beispiel sind genau diese Simulationen, klar. Ich meine, bei einer Simulation versucht man natürlich alles besser zu machen, also der realitätsnah zu machen, aber mir fehlt da einfach dieser grundsätzliche Arcade-Gedanke, ja.
Ja.
Zu versuchen, was Neues zu schaffen. Ich meine, es war ja auch die Zeit damals, wo man auch einfach ein bisschen freier denken konnte, ja. Und heute sieht man das eigentlich nur noch so in Independent-Spielen, ja. Die wenigsten Studios, die ja wirklich viel Geld in die Hand nehmen, die haben überhaupt den Mut dazu, was richtig Abgefahrenes zu entwickeln, ja, weil sie einfach das Risiko nicht eingehen wollen, weil auch zu viel Geld dahinter steckt.
Da haben wir natürlich jetzt wieder das Internet, nicht wahr? Mit Browser-Games und ähnlichen Effekten, wo man ja mit relativ wenig Aufwand wiederum große Zielgruppen erreichen kann und da ja sozusagen auch mal wieder eine coole Spielidee auch verfangen kann, wenn sie denn sozusagen wirklich gut. Ich meine, ein aktuelles Beispiel würde mir einfallen, Minecraft. Was gerade rumgeht wie Feuer, ja. Der Typ ist irgendwie binnen kürzester Zeit zum Millionär geworden, weil er einfach alle Leute vollkommen entfacht hat mit diesem.
Ich muss zugeben, ich habe das noch gar nicht gespielt. Aber ich habe es schon, also auf Twitter oder so habe ich schon.
Ja, ja, da kann man halt alles Mögliche sich herbeibergwerken, ja. Da muss man halt richtig irgendwie die Dinge zusammenbauen und dann kann man da irgendwie Feuer machen und dann kann man auch irgendwie seinen Stahl gießen und dann kann man halt Leitungen bauen und dann kann man hat halt irgendjemand da sozusagen in einer riesigen Landschaft sogar einen Computer gebaut, ja, der dann sozusagen in diesem Spiel funktioniert, ja, und das greift halt wieder um sich, will sagen, ist nicht so, dass es keine Leute gibt, die keine neuen Ideen geboren werden. Vielleicht fehlt einfach die Architektur, also die Business-Architektur oder auch eher das, die Abwesenheit einer solchen Business-Architektur, die einen eben, die unter diesen Zwängen der Skalierung etc. und dem Erfolg, den sie schon immer hatten und den sie weiterhaben wollen und nicht mal Schuster bleibt bei deinen Leisten Effekten, während man halt jetzt im Internet einfach als freier Spieleprogrammierer, nicht wahr, da ist man einfach jung, hat irgendwie eine crazy Idee, wie du schon sagst, so dieses dieses total verrückte, da gab es ja auch früher so irre, wie heißt denn dieses komische, dieses irre Game, wo man mit diesen Kicks zum Beispiel.
Ah,
das ist auch von Atari, ne?
Richtig, ja.
Mit
diesem Stab.
Genau, wo man diese Fläche immer wieder aufteilen muss. Und in der Mitte ist dieses verrückte Kicks, was da so herummeandert. Und wenn man halt noch in der freien Fläche ist und versucht, was abzuschneiden und man wird von dem Kicks eingefangen, hat man halt verloren. Und dann irgendwie diese komischen Funken, die da auf der Linie rollen. Ich meine, das ist ja eine mega abstrakte Welt, in der man da eintaucht. Da gibt es keine Prinzessin, da gibt es keine Straßen, gibt es keine Leute, die man bekämpfen muss, sondern da gibt es irgendwie nur komische geometrische Figuren. Und man muss selber auch geometrisch arbeiten. Trotzdem packend.
Da steht wirklich die Spielidee und die Spielmechanik im Vordergrund und weniger das Grafische drumherum. Damals hatte man ja auch ressourcentechnisch und auch vom Computer her und von der technischen Leistung her, hatte man ja auch gar nicht die Möglichkeit oder konnte man ja auch gar nicht dran denken, irgendetwas grafisch Aufwendiges zu machen. Ja? Man war ja limitiert und diese Limitierung hat ja auch wirklich dazu geführt, dass man mehr über das eigentliche Spiel nachdenken musste und über die Präsentation in diesem engen Rahmen, den man damals hatte.
Ja. Früher war alles besser.
Ja, echt? Also, ich will nicht sagen besser, aber viele, viele Spielideen, die meisten Spiele von heute, die basieren alle auf ursprüngliche Spielideen. Ja?
Ja.
Da kam selten mal was richtig Neues dazu, so was Spielmechanik angeht.
Ja, beziehungsweise es hat sich dann anders entwickelt. Ja, ich meine gerade das Internet, Multiplayer, Online-Games etc., das sind ja einfach ganz andere Dimensionen, die so damals ja überhaupt gar nicht realisierbar waren, die ja überhaupt nicht zur Diskussion standen und wo man sich jetzt erstmal austobt.
Aber da ist ja der technische Background das Entscheidende und nicht die Spielidee an sich. Also an den Spielideen hat sich leider nicht viel entwickelt, sondern nur dieser andere technische Background hat dazu geführt, dass neue Ideen entwickelt wurden, wie jetzt diese Multiplayer, Massively Multiplayer Online-Spiele oder so.
Ja gut, aber ich meine, man kann sagen, sowas wie SimCity und natürlich auch jetzt die ganzen Vorläufer von World of Warcraft, also Warcraft und all diese ganzen Strategiespiele, die man vor allem lange spielt. Mhm. Ja, ein Arcade-Game ist ja auch dann am Ende immer noch etwas, das spielt man dann vielleicht 5 Stunden lang, aber dann hat man es auch 100 Mal gespielt. Es sei denn, man ist auf der Suche nach dem finalen Highscore, ja. Aber es ist ja eigentlich sehr kurzatmige Spiele. Man speichert nicht ab, man hat da keinen Zustand, man trägt da nicht seinen Highscore oder seinen ewigen Ruhm immer wieder mit sich mit. Ja, man hat da auch keinen USB-Stick reingesteckt und seinen Highscore durch die Gegend gemacht, geschweige denn, dass man im Internet sowas hat. Also es sind ja auch andere Bedingungen.
Das war ja auch gar nicht gewünscht, ja. Man versucht hier eigentlich ein möglichst kurzes Spielerlebnis zu realisieren. Also je mehr eingeworfen wurde in den Automaten, umso lukrativer war der Automat. Ja?
Ja.
Und dieses Spagat, was da die Entwicklerfirmen schaffen mussten zwischen dem eigentlichen Reiz und dem Spaß, den es dem Spieler vermitteln soll, und dann aber trotzdem noch einem gewissen Quäntchen an Schwierigkeit, damit er nicht einfach 5 Stunden spielt und den Automaten belegt und niemand anderes mehr spielen kann.
Ja. Ja?
Es war echt schwierig. Also
stimmt, das ist wirklich ein irres Abwägen.
Ja.
Weil später 5 Stunden, dann war es die 10 Penny ja auch nicht wert.
Ja, so ist es. Und trotzdem gab es Spieler, die das tatsächlich schafften. Ja, es gab zum Beispiel einen Spieler, der stellte den Dauerweltrekord im Space Invaders auf. Der spielte 38 Stunden am Stück. Ja, also es ist irre, wenn man sich das vorstellt, dass es das überhaupt möglich ist.
Das war aber bestimmt ein Japaner, oder?
Nee, das war ein Amerikaner.
Echt?
Das war, ich glaube, Fura hieß der. Und nach dem ist sogar ein Bug benannt, den der Automat hatte. Denn der hatte herausgefunden, dass wenn er 21 Mal irgendwo hinschießt, egal ob er jetzt einen Alien trifft oder nicht, also wenn er 21 Mal schießt, Und dann nach diesem 21. Mal eines dieser UFOs, die dann ab und zu beim Space Invaders oben schweben, dann abschießt, dann bekommt er 300 Punkte für ein UFO. Und das war ziemlich viel, 300 Punkte beim Space Invaders.
Was kriegt man so normalerweise?
Ja, für das UFO zum Beispiel 50 Punkte in der Regel. Und für die
Invaders dann weniger. Er hat die ganze Zeit immer so seine Schüsse mitgezählt.
Richtig, genau. Und dann waren es 14 Schüsse, dann musste man 14 Schüsse abgeben und das wiederholte sich dann, diese 14. Und
sowas muss erstmal kommen.
Das war so, es war so ein Random Bug in dem Automaten.
Ja.
Ja. Es gibt auch viele andere Automaten, die Bugs haben, wie zum Beispiel Frogger ist so ein ganz verbuggter Automat. Viele Automaten hatten einen Killscreen, das heißt, bis zu einem gewissen Punkt konnte man den Automaten spielen, wenn man so gut war, und dann ging es nicht mehr weiter, weil die Programmierer halt gar nicht damit gerechnet haben, dass jemand an diese Stelle des Automaten oder an dieses Level des Automaten kommt. Donkey Kong zum Beispiel, den kann man bis zum Level 22 spielen. Alles darüber hinaus, also der Automat hört dann einfach auf, der stellt dann irgendwelche ASCII-Zeichen da oder Zeichen da und das war's dann, bis zum Level 22. Und auch die Weltrekordhalter vom Donkey Kong Automaten, die spielen natürlich alle nur bis zum Level 22. Ja. Es gibt im Prinzip eine feste Grenze an diesem Automat und man muss versuchen, genau
viele Punkte zu kriegen.
Exakt, ja. Zum Beispiel beim Donkey Kong gibt's zwei verschiedene Rekorde. Es gibt einen Rekord, da darf man den Hammer benutzen und es gibt einen Highscore, wo man den Hammer nicht benutzen kann.
Oh, wie kriegt man denn Punkte ohne Hammer?
Indem man einfach über die Fässer springt, da bekommt man auch schon Punkte. Ah. Oder indem man einfach das Level meistert, dann bekommt man auch schon Punkte, also diese Bonuspunkte.
Aber es ist interessant, also die Arcade-Maschinen haben aber zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit gebracht, weil dieses Spiel natürlich mehr oder weniger weltweit in mehr oder weniger derselben Form vorlag. Aber teilweise waren die auch sehr unterschiedlich, oder? In ihren Rollouts, europäische Versionen, oder ja, war das dann doch das Gleiche?
Nicht immer. Also die meisten ROMs waren schon gleich, beziehungsweise es gab auch verschiedene Versionen von ROMs. Also wenn die Hersteller festgestellt haben, da ist ein Bug drin oder so, dann versuchte man schon neue ROMs zu produzieren, aber natürlich nicht wie heute, wo man sich ein Patch runterladen kann. Da kamen dann vielleicht ein oder zwei Versionen raus von dem Spiel.
Was ja auch diese Arcade Kultur extrem, wie soll ich sagen, kulturell mal festgehalten hat, ist ja der Film Tron.
Ja, Wahnsinn. Und nächstes Jahr, 2011, kommt ja der Nachfolger Tron Legacy und da freue ich mich schon tierisch drauf.
Was weißt du darüber?
Ah, da gibt es schon einen Trailer im Netz. Also es ist wieder ein Film von Disney und jetzt mit diesen ganzen CGI-Möglichkeiten, die man hat.
Das war ja eigentlich der erste Film, der wirklich diese Computer-3D-Optik wirklich auf Zelluloid gebannt hat. Damals noch mit ganz abenteuerlichen Tricks, die nicht wirklich, also teilweise ist auch im Computer gemacht worden. Ich bin mir jetzt über die Prozeduren da im Einzelnen gar nicht so im Klaren. Aber diese Idee, dass ich werde in diese Arcade-Automaten
reingezogen,
partikuliert, so, ja, mit so einem Rasterstrahl eigentlich Punkt für Punkt aufgelöst und wird dann auch selber Teil des, ja, Master-Control-Programms und man ist dann sozusagen ein Programm.
Richtig, also die Spieleentwickler der Arcade-Automaten, die fand man dann im Prinzip in den Chips der Arcade-Automaten. Also jeder Entwickler hatte da ein Alias im Automaten. So auch der Hauptdarsteller Jeff Bridges dann. Und was du gerade angesprochen hast, Der Film war ja auch besonders interessant durch die Technik, die verwendet wurde. Er ist ja von Disney gemacht worden und die haben die sogenannte Backlit Animation Technik verwendet. Das heißt, viele Szenen wurden in Schwarz-Weiß aufgenommen und wurden dann im Prinzip über mehrere Schichten dann nachkoloriert. Also diese ganze Effekte, die man in den Anzügen dann hatte, wenn sich das dann im Computer abspielt, die Szenen im Computer, die wurden dann im Prinzip alle nachträglich nachkoloriert. Also war extrem aufwendig.
Aber eine irre Ästhetik, die natürlich bei dem Film rüberkam. Und ja, der Kult hat sich bis heute gehalten. Das ist natürlich auch der Grund, warum es da eine Fortsetzung gibt. Hoffen wir mal, dass es nicht den Weg von so vielen Fortsetzungen geht.
Das hoffe ich natürlich auch.
Ja,
Aber weil du gerade Filme ansprichst,
ja.
Wer sich für Arcade interessiert, der sollte unbedingt einen Film gesehen haben. Also da geht es weniger darum, dass im Film Arcade-Automaten vorkommen oder das Thema, sondern da dreht sich wirklich alles nur um Arcade und es ist der The King of Kong. Ja, The King of Kong, das ist eine Dokumentation über zwei Arcade-Spieler, die den Highscore im Donkey Kong haben. Deshalb heißt der Film auch King of Kong. Es ist zum einen Steve Wiebe, der damals der Herausforderer war, und Billy Mitchell, das war der damalige Rekordhalter beim Donkey Kong. Mhm. Und es gibt eine Organisation in Amerika, die wurde so in den Anfang der 80er, 82 glaube ich war es, von Walter Day gegründet, die heißt Twin Galaxies. Das sage ich, das offizielle Scoreboard bei den Arcade-Gamern. Dort kann man sich seinen erreichten Highscore bestätigen lassen. Das heißt, da muss immer ein Referee, ein Schiedsrichter da sein, der während dem Spiel zuschaut und genau beobachtet, dass da ohne Tricks gespielt wird, beziehungsweise man konnte dann auch in späteren Jahren auch Videobänder einschicken. Und genau diese Dokumentation beschreibt also diesen Kampf vom Steve Wiebe, der versucht hat, diesen Donkey Kong-Rekord zu schlagen, der es auch tatsächlich dann irgendwie schafft. Und dann, also ich will nicht spoilern, muss man sich einfach angucken. Also
spannend, sagst du.
Es ist echt spannend. Allein auch schon die Tatsache, Steve Wiebe wird so als Held dargestellt und Billy Mitchell, also der gemeine hinterhältige Spieler. Also auch von den Persönlichkeiten her. Also selbst wenn man sich nicht für Arcade interessiert, ist es eine interessante Psychodokumentation.
Ja. Haben wir denn jetzt noch einen ganz großartigen Wurf aus dieser tollen Zeit übersehen? Der jetzt
oh, ganz viele eigentlich.
Ganz also, viele.
Da könnte man noch ganz viele Automaten eigentlich nennen.
Naja, damit nicht, dass uns nachher wieder vorgeworfen wird, wir hätten ja das Wichtigste vergessen.
Ach, also wir haben sicherlich irgendwie was vergessen, weil es gibt so viele Automaten. Was zum Beispiel auch wichtig war, war der Dragon Slayer Automat 1983.
Oh, da habe ich ja auch selber viel Zeit mit verbracht. Das war ja ein merkwürdiges Teil, ne? Das war so ein Laserdisc-Gerät.
Richtig,
ne?
Richtig.
Das war sozusagen eine ganz andere Methode, aber dafür schon so mit so einem Comic-Style. Also es war eigentlich so ein Videospiel im Sinne von Film-Videospiel.
Da war es eigentlich wirklich so, dass das Spielprinzip nicht im Vordergrund stand, sondern das Umfeld, also die Grafik. Also was du bereits gesagt hast, es war eine Animation, es war ein Cartoon, der ablief. Und man konnte diesen Cartoon mit dem Joystick das ist jetzt falsch gesagt, wenn ich sage, mit dem Joystick steuern.
Musste man irgendwie das Richtige tun.
Genau,
ne?
Man musste einfach nur im richtigen Moment den Joystick in die richtige Richtung bewegen. Also da geht es darum, dass ein Ritter eine Dame in einem Schloss befreien möchte.
Da sind wir wieder mit der Prinzessin.
Genau, Prinzessin, genau. Das wurde gezeichnet von Don Bluth, ein Disney-Zeichner, der viele bekannte Disney-Filme bereits gezeichnet hatte. Und eigentlich war es nur ein Cartoon, den man sich ansah. Aber wenn zum Beispiel der Ritter über eine Brücke springen musste, zum richtigen Moment, die auseinanderbrach, dann musste man wirklich in diesem Moment den Joystick nach vorne bewegen und nur damit konnte man dann ein Level weiterkommen oder ein Bild oder eine neue Sequenz weiterkommen. Und das Faszinierende war dann halt einfach dieser Cartoon, der dann ablief. Ja, die eigentliche Spielmechanik war eigentlich
stumpf.
Totaler Mist, ja.
Ja.
Also es war auch sehr schwer zu spielen.
War das Ding erfolgreich? Ich meine, ich habe den mal gespielt, aber keine Ahnung, wie gut das ankam.
Es war extrem erfolgreich, aber nur in der ersten Zeit. Es war so ein Automat, der einen unwahrscheinlichen Hype entwickelte im ersten halben Jahr und dann eigentlich nicht mehr erfolgreich war.
Ja, du hast ja schon erwähnt, so 82 ging dann das alles wieder zurück.
Mhm.
So mir nichts, dir nichts. Vermutlich, weil eben die Homecomputer immer stärker wurden.
Richtig. Es gab ja diesen typischen Konsolencrash 1982. der ja damals ausgelöst wurde vom Atari 2600 mit diesem IT-Spiel. Da bekam die ganze Spielebranche einen Schlag ab und auch die Arcade-Branche. Also man war sich unsicher, man wusste nicht, kann man da noch Geld investieren oder nicht, wollen es die Leute. Die Konkurrenz der Homecomputer wurde immer stärker.
Und es war vor allem auch so ein bisschen, wenn ich mich so richtig dran erinnere, es gab tatsächlich so dieses, wollen die Leute überhaupt Computerspiele spielen noch? Oder war das jetzt sozusagen der Hype?
Ja, doch.
War das sozusagen nur so ein erster Verbinder mit dieser Technik, aber eigentlich wollen wir alle dann doch lieber Tabellenkalkulationen machen den ganzen Tag. Mhm. Weil ja auch alle sich, was war denn nochmal dieser Grund mit diesem Atari-Crash? Die haben sich verkalkuliert mit diesem Spiel oder haben irgendwie zu viel produziert und sind nicht losgeworden?
Die hatten viel zu viel produziert und das Spiel war totaler Mist. Also es war eines der schlechtesten Spiele, die überhaupt jemals produziert wurden. Und das hat dann wirklich Atari und die 2600er Konsole in den Ruin getrieben. Ja. Das war, ich meine, Atari ging dann auch später, also der Spielesektor von Atari dann an Warner über. Und gut, Atari konnte natürlich noch bestehen im Homecomputer-Bereich, aber spieletechnisch war die Marke leider eigentlich damit begraben.
Später haben sie ja nochmal versucht, eine Spielekonsole zu starten.
Es gab Jaguar.
Und aber das war ja alles der totale Fail.
Ja.
Aber in dem Moment haben dann die Japaner rechtzeitig übernommen und irgendwie das Feld dann auch erstmal bestellt.
Richtig, gerade als der Jaguar draußen war, da war natürlich Sony mit ihrer PlayStation eigentlich der Leader.
Und Sega.
Und Nintendo sowieso mit dem ganzen Entertainment-System.
Und dann war es vorbei. Und in Deutschland sind dann diese Arcade-Spiele auch verboten worden.
Ja, das ist eigentlich brutal, wenn man sich das überlegt. 1985 hat sich die Bundesregierung tatsächlich entschlossen, Arcade-Maschinen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Man muss sich das ja so vorstellen, also ich weiß nicht, ob sich die Jugendlichen das heute noch vorstellen können. Als die Arcade-Maschinen kamen, so Ende der 70er Jahre, da war es ja eine medial gesehen ziemlich karge Zeit. Ja? Man hat den Fernseher, wenn man Glück hatte, war der farbig. Ja, viele hatten noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher.
Ja.
Da liefen 1, 2, 3 Programme drauf, wenn man Glück hatte, vielleicht noch ein viertes. Ja. Die Sender strahlten ab 17 Uhr erst aus, ja.
Also es gab Sendeschluss.
Ja, es gab Sendeschluss, so 24 Uhr oder so oder 1 Uhr
spätestens,
nachts,
genau. Ja.
Wenn man sich dafür dann, also
es soll jetzt wieder eingeführt werden im Internet.
Ja, so Medienjunkies wie wir, sage ich mal, das war eine unwahrscheinlich karge Zeit. Und in der Zeit crashten plötzlich die Arcade-Automaten rein. Das war ja dann so faszinierend, ja, dass man so ein interaktives Medium.
Das war eigentlich die direkte Verbindung zur Zukunft.
Ja.
Und kostete irgendwie nur 10 Pfennig.
Eine Mark. Ja, ein Automat kostete immer eine Mark.
Ich wollte jetzt noch den Mythos der Penny Arcade aufrechterhalten.
So, okay.
Also stimmt schon, es war in der Regel dann doch mehr Geld, was man da reinwerfen musste.
Das war auch der Grund, warum die verboten wurden. Denn die Bundesregierung sagte, ja, diese Spiele machen süchtig und die ziehen den Jugendlichen Geld aus der Tasche.
Ja. Wir müssen doch unsere Jugend schützen.
Wir müssen doch unsere Jugend schützen, so wie wir es heute auch müssen mit irgendwelchen Netzsperren oder
Kinderspielverboten. Genau, wenn die Kinder alle spielen.
Richtig.
Ja. Kinder sind doch nicht zum Spielen da.
Unglaublich, wenn man sich eigentlich überlegt, früher zahlte man eine Mark für ein Spiel, also umgerechnet heute 50 Cent. Ist natürlich viel Geld für einmal spielen, was vielleicht nur 1, 2, maximal 5 Minuten dauert, oder wenn man gut ist, 10 Minuten. Wenn man es aber auf heutige Verhältnisse umrechnet, was zahlt man für ein Konsolenspiel? Wie ein Xbox- oder PS3-Spiel? Da zahlen wir mal 50 bis 60 Euro. Für dieses Geld hätte ich damals 100, 120 Mal am Automaten spielen können. Das klingt jetzt zwar nicht viel, aber das war schon viel, weil so viel Zeit verbrachte man eigentlich auch nicht am Automaten. Es gibt wenige Automaten, die ich vielleicht über 50 oder 60 Mal tatsächlich dann auch gespielt habe. Also die Gründe, die die damals im Vordergrund standen. Also dieses, natürlich, man kann ein Automat süchtig machen oder ein Spiel süchtig machen. Ein World of Warcraft kann heute auch süchtig machen und jedes Computerspiel kann auch süchtig machen. Aber die Tatsache ist dann, aus der Öffentlichkeit tatsächlich zu verbannen. Ja? Es ging ja nicht darum, irgendwie die Jugend ein bisschen davor zu schützen oder es ihnen schwieriger zu machen, sondern man wollte einfach diese ekligen Videospiele, ja, die hatten ja keine Lobby, die wollte man einfach weghaben und hat sie dann in Spielhallen verbannt, die ab 18 waren.
Wo dann auch noch die Geldspielautomaten laufen.
Wo dann auch noch die Geldspielautomaten laufen und ich will nicht sagen, dass da jetzt irgendwie dubiose Leute da ständig in solchen Spielhallen waren, aber als Jugendlicher oder so wollte man nicht in eine Spielhalle, ja. Da wollte man in seinem Eiscafé sein, sich mit seinen Kumpels treffen und dann am Automaten zocken.
Ja. Ja?
Man wollte nicht extra in eine Spielhalle gehen.
Das ist auch so das Äquivalent zur Musikbox eigentlich gewesen. Ne?
Mhm.
So halt die Entertainment-Maschine. Die will man da haben, wo man Spaß hat.
Ja. Kann man so sehen. Und das war ein extremer
Aber es ist doch schön Anstieg. Zu sehen, dass die Regierung sich um unsere Jugendlichen kümmert, oder?
Ja, aber
brave Bürger werden.
Das hat echt vieles in Deutschland zerstört, ja. Also in anderen Ländern ist es heute noch üblich, dass man in Arcade-Hallen geht oder dass man irgendwo einen Arcade-Automaten stehen hat.
Mhm.
Das hat auch diese ganze Gaming-Szene, das hat bis heute noch, finde ich, Auswirkungen in Deutschland, ja. Also wenn man sagt, man interessiert sich für Games oder man interessiert sich für Spiele oder so, dann wird man von vielen ein bisschen schräg angesehen. Ja, es hat noch kein gutes Standing, Games in Deutschland.
Ja, das ist merkwürdig.
Mhm, das ist echt merkwürdig. Und dabei ist es doch die Essenz, eine der essentiellen Dinge im Leben. Spielen. Es geht ja nur ums Spielen. Ja? Jedes Kind braucht Spiele, um zu lernen. Spielen heißt ja auch lernen. Spielen heißt ja auch kommunizieren. Spielen heißt ja auch sozial miteinander umzugehen, ja. Also, weil man ja auch während des Spiels kommuniziert, ja. Auch bei Arcade-Spielen kommuniziert man, also wenn das Multiplayer-Spiele sind, es ist ja nicht nur, dass man.
Es war ja auch schon so ein bisschen der Jugendtreff, nicht wahr? Man stand halt um diese Büchse herum und so, hat man sich dann irgendwie zusammengeschart.
Man sagte nicht, komm, wir treffen uns in der Unterführung, sondern man sagte, komm, wir treffen uns am Pac-Man-Automaten.
Mhm.
Da wusste jeder Bescheid.
Bei mir war es dann später der C64 in der Kaufhausabteilung.
Oder so.
Da hatte man dann so seine Peer Group.
Aha, dann bist du auch einer derjenigen, die nicht in die Schule ging, sondern zum C64.
Nee, in der Schule war ich dann schon noch, aber nach der Schule war ich definitiv erstmal bis 18 Uhr im Kaufhaus, bis das dann zumachen musste, 18 Uhr.
Wahnsinn, ja. Ja, das sieht man, was für eine Faszination von diesen Geräten ausging.
Ja, es war unfassbar. Ja. War echt unfassbar. Ich muss zugeben, ich meine, gut, Spiele habe ich gespielt und so und man hat so seine Vorlieben. Ich bin halt schnell beim Programmieren hängen geblieben, aber es hat mich halt auch so ein bisschen dahin gebracht. Es war etwas, was mir auch gezeigt hat, die Universalität dieser Maschinen und es war natürlich auch ein direkter Ausdruck des Spaßes, den man damit haben konnte, ein sehr konkreter. Und ich meine, da wo Spiele entstehen, da ist Kultur. Das kann man einfach so, glaube ich, mal so festhalten. Also Videospiele, Kultur, da muss man gar kein Fragezeichen dahinter packen, weil es Spiele bringt, ist es einfach ein kulturelles Ereignis, Errungenschaft, was auch immer.
Mhm. Sehe ich auch so, ja.
Wenn man jetzt diese Arcade-Maschinen sich wieder ins Haus holen will, da gibt es ja dann doch diverse Ressourcen. Was ja sehr populär ist, ist ja diese MAME-Geschichte. Wofür steht es nochmal gleich?
Multi-Arcade-Machine-Emulator.
Genau. Mhm. Das kam so in den 90ern, glaube ich, auf. Ne?
Ja, für unterschiedliche Plattformen dann auch.
Also wer noch nicht weiß, wovon wir reden, sozusagen ein Emulator, der in der Lage war, nahezu alle Maschinen, die sozusagen per Mikroprozessor funktioniert haben, also die quasi durch Software in Betrieb genommen wurden, zu emulieren, sodass man eben auf seinem Computer das laufen lassen konnte. Und dann hatte man sozusagen diese alten Spiele. Und ich weiß noch, als das irgendwie losging, da war das auch so dieses, ach, dieser alte Kram. Das will doch eh keiner mehr spielen. Ne? Das hat nicht unbedingt jeder so gesagt, aber ich glaube, manche haben es auch irgendwie so gedacht. Ne? Wozu sollte man in diesen alten Kram spielen, wir haben doch schon so viele neue Spiele und die sind ja viel toller und höher und weiter und haben mehr Auflösung und 3D und nicht wahr und Sound und was nicht alles. Trotzdem ertappte man sich dann sozusagen sofort dabei, dass man so ein altes Game lädt und einen Höllenspaß hat an diesem Minimalismus, über den wir schon gesprochen haben. Aber vielleicht nochmal kurz diese MAME-Sache an sich. Wie umfangreich ist denn dieser Emulator? Also kriegt man wirklich alles, was jemals in so ein Gerät gebaut wurde, emuliert heutzutage?
Also spieltechnisch bekommt man das schon emuliert. Das heißt also, es gibt unzählige Spiele für MAME und die emulieren ja nicht nur Arcade-Maschinen, sondern die emulieren ja auch Konsolen oder so. Ja. Da sind ja auch Neo Geo-Spiele oder sowas dabei als Beispiel. Technisch bekommt man die alle auf den Schirm, aber das eigentliche Feeling hat man nur am Automaten, ganz klar. Mhm. Allein schon wegen dem Controller, wegen dem besonderen Controller. Ein Seawolf zum Beispiel, ein Automat, der, wo man einen U-Boot-Kommandanten spielt, der mit Torpedos Schiffe abschießen muss.
Ach, mit dem Periskop, ne?
Genau, der hat ein Periskop, da muss man durchs Periskop gucken und da muss man das Periskop bewegen und damit ändert sich auch die Blickrichtung auf dem Schirm. Das würde am PC gar keinen Spaß machen. Das ist wie wenn man ein besseres Flash-Spiel
spielt. Was heißt, man holt sich so ein USB-Periskop.
Mike Lücke. Danke für den Tipp.
Das ist ja eigentlich ein schönes User-Interface für wie nach links und rechts gucken. Mhm. Falls man kann man ja mit seiner Außenkamera seines Hauses motorgesteuert irgendwie verbinden. Dann guckt man so das Periskop und schaut aus seinem Haus raus.
Könnte man doch perfekt auf dem iPhone mit dem Gyroskop umsetzen.
Ja, zum Beispiel.
Das stimmt.
Weil ich gerade iPhone erwähne, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das iPhone ist so, da wird es jetzt vielleicht einen Aufschrei geben, aber ich würde sagen, so ein bisschen der Nachfolger der Arcade.
Aha, warum das?
Also ganz subjektive Meinung, weil ich finde, dass dieses schnelle Spielerlebnis, was einem auch eine Arcade bietet und die Komprimierung auf die Spielidee gerade über das iPhone wieder auflebt. Ja? In der ganzen Zeit, wo Grafik und Power und Simulation und alles im Vordergrund stand. Ja,
kommen jetzt wieder einfache Spielideen
nach vorne. Es kommen wieder einfache Spielideen nach vorne. So ein Doodle-Jump oder so. Das ist im Prinzip so ein legitimer Nachfolger, wie ich finde, von einem alten Arcade-Spiel. Mhm. Weil da das Spielprinzip im Vordergrund steht. Ja? Und auch dieses kurze Vergnügen. Ich meine, wann packt man sein iPhone raus, um zu spielen? Ja? Für ein kurzes Spielerlebnis. So wie man an einem Arcade-Automaten ging, einen Mic einwarf und auch ein kurzes Spielerlebnis haben wollte.
Da ist was dran, ich überlege gerade, was ich sozusagen auf dem iPhone gerne spiele und es stimmt, das sind wirklich diese super einfachen Games, ja, die natürlich jetzt auch nochmal so ein extra Feeling mit reinbringen, eben durch diese Touch-Bedienung, das hatte man ja so bisher noch gar nicht, aber es ist ja eigentlich auch sehr, sehr limitiert wiederum. Weil man muss halt da ein bisschen was machen. Da kann man so Seile durchschneiden, da fällt irgendwas runter, man kann irgendwo drauf tippen und so weiter. Genau. Ja, beziehungsweise natürlich auch so die Steuerung durch das iPhone selber, durch die Bewegung. Ja, da ist was dran. Vielleicht ist das jetzt sozusagen auch wieder so ein Zyklus, dass man jetzt so eine Neubesinnung hat.
Und das Spiel muss einem ja auch sofort packen, sonst hat es auch keinen Erfolg, auch nicht auf dem iPhone. Ja. Ich meine, es haben nur die Spiele auf dem iPhone Erfolg, die auch tatsächlich
ist auch preislich sozusagen wieder in diesem Ein-Mark-Bereich. Ja? Genau. Also man kauft es vielleicht so für 3 Euro und dann spielt man es irgendwie 6 Mal, dann sind wir wieder genau bei diesen 50 Pfennig, die wir schon damals hatten.
Genau.
Aber jetzt nochmal so zu dem MAME. Kannst du da mal, ich meine, was ich ja häufig gesehen habe, muss ich jetzt schon deshalb sagen, weil unter anderem gab es ja auch im CCC in Berlin gibt es noch sowas und ich weiß, es gibt viele Leute, die das mittlerweile gebaut haben, die nehmen sich halt einfach einen PC, suchen sich so eine alte Konsolenmaschine, so einen Arcade-Automaten, ja, irgendwo kriegt man ja immer einen her.
Oder bauen das Gehäuse sogar selbst.
Oder bauen sich noch eins selber und bauen sich dann sozusagen so einen Bildschirm rein, MAME, und dann haben sie quasi so eine MAME-Station, wo sie alle möglichen Spiele spielen.
Das ist doch auch schon mal ein Ansatz, oder? Ich meine, man hat so das Problem mit den Controllern, aber das lässt sich ja auch generalisieren. So Joysticks haben ja die meisten und Knöpfe gibt's genug. Du bist halt,
ich hab so ein, schwer, ja? Ja, ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis zu MAME. Gut, ich habe auch die Möglichkeiten, an den Original-Arcade-Automaten zu spielen. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich auch eher auf die MAME zurückgreifen. Ich selber benutze als MAME, um gewisse Dinge in einem Spiel nachzuschauen oder was zu probieren oder so. Oder aber wenn ich es richtig erleben möchte, das Spiel, dann muss ich einfach an den Automaten gehen.
Na gut, aber hat man halt nicht immer. Ich meine, ja. die ganzen Spiele, die wir jetzt erwähnt haben, nicht wahr? Ich meine, da kann man sagen, oh, das war ja so toll. Aber wenn man jetzt nach dem Podcast das ganz gerne mal nacherleben möchte, dann ist natürlich der schnellste Weg, eben über diesen Emulator zu gehen.
Richtig.
Hat man natürlich diese ROM-Problematik.
Ja, die sind nämlich nicht offiziell letztendlich.
Genau, weil das ist ja immer noch Copyright. Ich meine, am Anfang, als der MAME so aufkam, da war das irgendwie sehr einfach. Da lagen die ROMs auf 1000 Webseiten rum, bis dann irgendwann mal so die Hersteller auch begriffen haben, oh holla, unser alter Scheiß, der ist ja sogar noch was wert. Mhm. Die Leute wollen das irgendwie sogar tatsächlich noch spielen. Weil es hat ja dann auch gerade in frühen Mobiltelefonen, da sind wir sozusagen auch sogar noch weit vor dem iPhone, haben ja diese ganzen Klassiker eigentlich auch wieder Einzug gehalten, genau. Eben durch die beschränkten Möglichkeiten. Was weiß ich, Tetris etc. Das waren Snake und so, ja. Also super einfache Sachen.
Woher kennen die Jugendlichen Space Invaders oder Pac-Man oder Frogger? Von ihrem Handy. Ja. Die haben früher nie an einem Automaten gespielt, aber die kennen die Spiele trotzdem, weil sie es auf ihren Handys hatten. Ja.
Das stimmt. Frogger, oh Gott, ist auch schon wieder so eine Melodie, die man nicht aus dem Kopf rauskriegt.
Du hörst sie auch?
Ja, hörst du sie auch?
Ich summe sie jetzt aber nicht. Ich war kurz davor.
Ja, also in der DDR gab es doch auch noch gab es doch auch eine Arcade-Maschine.
In der DDR gab es eine einzige Arcade-Maschine.
Eine einzige.
Das war der sogenannte Polyplay. Und der hieß Poly, weil darin mehr Spiele enthalten waren. Also es war zwar ein dedicated Automat, den gab es dann nur einmal in der Form, aber der enthielt so 8 bis 10 Spiele, je nach Bestückung. Und da konnte man für...
Das heißt, ausgerechnet die DDR ist sozusagen so ökonomisch daran gegangen, wie sie das die Spielhallenbetreiber erst später eingefordert haben?
Ja, die DDR ist ja erst 1986 zur Arcade-Kultur gestoßen.
Ach so, von 86 ist ja, der. In den letzten drei Jahren haben wir sozusagen.
Ja, der ist von 86. Und die technische Basis ist auch ein 8-Bit-Prozessor. Ein Klon, ein
Z80-Klon.
Ein Z80, nee, ein 80, Intel 8080, nee, ein Z80-Klon doch. Ein Z80-Klon, der heißt dann U880. Nee, ja genau, U880 hieß der. Mhm. Und mit so einem einfachen 8-Bit-Prozessor kann man halt nicht so viel reißen, oder?
Was für Games sind da drauf gewesen?
Da sind so Games drauf wie Hase und Wolf als Beispiel. Das ist so ein Pac-Man-Klon oder so ein Pac-Man-Ableger. Aber wenn man das vergleicht mit dem Original Pac-Man, der 6 Jahre früher erschien,
ja.
Das kann man nicht vergleichen. Also der Polyplay hatte zum Beispiel nur 8 Farben.
Ja. Ja.
Der, oder 8 oder 9, ja, 8 Farben. Das sind eher Spiele, die muten an wie in der frühen Pong-Ära. Ja? Die haben so simple Grafik und es ist wie ein Gunfight aus 75 oder so, dieses Hirschjagd, was es da drauf gibt. Also man kann es überhaupt nicht mit westlichen Automaten von 1900...
Schmetterlinge, ja. Schießbude, Autorennen, ja. Merkspiel, Wasserrohrbruch.
Richtig.
Aha. Ah, das Autorennen war dann sozusagen auch wie dieses Grand Truck.
Ja, und wann kam Grand Truck 10? Das war 74. Ja, da lagen 16 Jahre dazwischen. Ja,
ja, unwesentlich, ne? Aber ja. Pong gab es keins, oder wie?
Nee, Pong gab es keins. Mhm. Also nicht, dass die Spiele keinen Spaß machen.
Ich habe irgendwas gehört davon, dass es auch ein Pong gab. Ich glaube, es gab einen Ort in Berlin, wo es ein Pong gab. Möglich. Keine Ahnung, die haben sie sich vielleicht aus dem Westen geklaut.
Ja, oder selbst gebaut. Oder obwohl, es gab ja eine Ostkonsole auch. Und da lief ja ein Pong drauf.
Ah ja.
Kann vielleicht sein, dass daraus auch Automaten gebaut wurden. Ja. Mhm. Ist gut möglich. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Aber sehr hübsch so mit dem braunen Holzgehäuse und so. Das hätte auch super.
Ja, das ist auch einer
neben Mutters Wandschrank gepasst.
Auch einer unserer Schmuckstücke in der Ausstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Spiele machen auch Spaß, also
ja.
wie auch alle alten Spiele Spaß machen, egal ob limitierte Technik oder nicht. Und der Automat ist extrem selten inzwischen, also nach der Wende. Also 2000 Automaten wurden hergestellt und sage ich mal, zwei Hände voll von Automaten sind auf der Welt noch registriert oder bekannt. Also wir haben hier allein zwei in unserer Ausstellung.
Also ihr habt schon eine sehr wertvolle Sammlung hier, ne? Ja. Kann man sagen. Also wertvoll, kulturell wertvoll, meine ich jetzt.
Kulturell wertvoll auf alle Fälle. Der tatsächliche Wert, ja klar, so ein Adams Family Flipper oder was, der hat sicherlich einen Wert von 2.000 bis 3.000 Euro. Aber bei den Automaten, da schwankt das erheblich. Es kommt immer drauf an, wie viel jemand zahlen möchte. Also wenn man zum Beispiel auf eBay schaut, ja, was so ein Automat wert ist, da hat man überhaupt keinen Anhaltspunkt, weil ein Automat schwer ist, den kann man nicht verschicken. Der wird immer nur gegen Abholung gehandelt. Und ja. Da gehen als Automaten weg für 10 oder 20 Euro. Das ist unglaublich, ja? Wenn man überhaupt noch Arcade-Automaten angeboten bekommt. Aber wenn einer ein Sammler ist und der sucht einen speziellen Automaten und der ist ja selten oder hat eine spezielle Platine oder eine seltene Platine, dann kann ein Automat auch gerne mal 3.000 oder 5.000 Euro wert sein.
Seid ihr immer noch auf der Suche nach neuen?
Ja, immer, ständig.
Immer.
Also wenn ich auch die Gelegenheit habe, einen Aufruf zu starten.
Fast schon.
Also wenn ihr Automaten für uns habt, dann...
Also bevorzugt noch voll funktionsfähige oder
nein,
alles Mögliche?
Alles Mögliche. Also wir haben schon den Skill, um die Automaten...
Die richtigen Spezies am Start.
Genau, wir haben ganz tolle Spezies, echt. Mhm. Grüße.
Die kriegen alles wieder zusammengeschraubt.
Genau, die kriegen alles wieder zusammengeschraubt.
Also insbesondere, falls jemand was Defektes hat, von dem man meinte, das wäre ja eh nur noch für den Schrott.
Ja, das denken viele.
Ja.
Für die ist es einfach nur ein Wandschrank, der rumsteht, wo sie denken, ich nimmt nur Platz weg und dann schmeiße ich weg. Bitte nicht... Meldet euch bei uns. Retrogames.info ist unsere Seite.
Ist aber schon ganz schön voll hier, ne? Passt ja irgendwie nicht mehr so viel rein.
Ja, wir könnten auch irgendwie einen neuen Platz haben oder Unterstützung in jeder Form können wir gebrauchen. Also ob finanzieller Natur, Sponsoren oder einfach einen neuen Platz in Karlsruhe, den wir ein bisschen günstiger vielleicht bekommen oder den wir gesponsert bekommen.
Wie viel Quadratmeter braucht ihr denn so? Was habt ihr hier?
Im Moment haben wir so 250 Quadratmeter.
Mhm. Könnte mehr sein.
Ach, könnte viel, viel mehr sein. Ja.
Und irgendwelche Pläne, das auch mal in so eine reguläre Ausstellung zu überführen?
Also unsere Arcade-Ausstellung ist schon eine reguläre Ausstellung in dem Sinn. Also wir haben zwar nur zweimal in der Woche geöffnet, wir würden aber gerne eine reguläre Ausstellung in der Form machen, dass wir halt noch mehr Konsolen und mehr Homecomputer aufnehmen, damit wir das Thema Videospiele an sich, wir sehen ja uns nicht nur als Arcade-Halle, sondern wir wollen ja die Videospielkultur erhalten und fördern. Wir möchten das ganze Spektrum abdecken und dazu brauchen wir einfach mehr Platz, denn die Regale, die du da hinten siehst, die sind voller Konsolen und voller Homecomputer. Also wir haben echt fast alles am Start, was so verfügbar ist. Wir haben aber noch nicht den Platz, es auszustellen.
Ja, und ihr habt zweimal pro Woche offen. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen ein bisschen Blut geleckt hat und sich denkt, so mal gucken, wie das so damals Anfang der 80er Jahre denn so wirklich war und was der Unterschied ist zwischen MAME laufen lassen und
richtig.
Mal richtig anfassen, könnte man hier einfach aufschlagen.
Genau, dienstags abends haben wir offen ab 20 Uhr. Das ist unser Mitgliederabend, sind aber Gäste immer herzlich willkommen. Und samstags ab 21 Uhr, da findet die sogenannte Freeplay-Party statt.
Dann kann man hier auch losdatteln.
Und dann kann man hier losdatteln bis Open End, sage ich mal. Das geht dann als bis 4 oder 5 Uhr nachts. Und da ist dann auch richtig Party. Und wir legen noch 80er Platten auf, richtig Vinyl. Und da steht auch alles unter dem Motto 80er.
Genau. Wenn ihr kommt, dann bitte aber auch schlecht kleiden, weil das gehört zu den 80ern auch dazu. Ja, aber ich muss sagen, das ist schon eine geile Atmo da hinten, so mit diesen ganzen Maschinchen so. Als ich da irgendwie drin stand und irgendwie den Strom dazugeschaltet hast und auf einmal alle diese Maschinen hochfuhren und irgendwie ihre merkwürdigen Geräusche von sich gaben, dann kam man sich schon so ein bisschen vor wie in so einem 80er-Jahre-Horror-Movie. Das ist so. Auf einmal geht der Strom von alleine an und so.
Du bist noch geiler, wenn du sie ausschaltest und plötzlich ist es still. Das ist noch mehr Horror-Movie zwischen den Automaten.
Ja, Mario.
Ja.
Haben wir's.
Ach, wir haben so viel vergessen eigentlich und so viel noch nicht erwähnt, aber
wie das immer so ist.
können wir nicht.
Man kann nicht alles erzählen. Aber wer Lust hat, kann sich das hier alles erzählen lassen. Bei Retro Games in Karlsruhe.
Genau, kann ja auch mal auf unserer Seite schauen. Da sind auch einige Automaten, die wir in der Ausstellung haben, in Form von einem kleinen virtuellen Katalog beschrieben. Mhm. Ja, für alle Interessierten kann ich einfach nur empfehlen. Im Netz gibt es ganz tolle Seiten, zum Beispiel die Killer List of Videogames, die klof.com. K-L-O-V, Killer List of Videogames. Da sind eigentlich alle Arcade-Automaten der Welt beschrieben. Also das ist so die zentrale Datenbank für Arcade-Automaten oder Videospiele im Allgemeinen.
Ja.
Wer sich für Pinballs interessiert, da sei die IPDB erwähnt, die International Pinball Database, ipdb.org. Mhm. Ja, und wer sich noch mehr in das Thema einarbeiten möchte, den kann ich auch noch zwei Bücher empfehlen. Also es ist eine rein subjektive Meinung, aber ich finde zum Beispiel Arcade Fever von John Sellers sehr gut. Das ist ein sehr kostengünstiges Buch, es kostet glaube ich so 14, 15 Dollar. Das umfasst diese goldene Ära, also die Zeit der goldenen Ära beschreibt das. Das Buch ist sehr witzig geschrieben, es ist kein direktes Nachschlagewerk, wo bis auf jedes Detail in den Automaten eingegangen wird, aber man bekommt einen perfekten Überblick über die ganze Arcade-Kultur. Mhm. Und wer sich ein bisschen mehr einarbeiten möchte in das Thema, dem empfehle ich das Buch Super Arcade von Van Burnham. Das ist eine Frau, die es witzigerweise geschrieben hat. Also Arcade-Kultur verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Frauen. Also es ist mehr so eine Männergeschichte.
Ja.
Das beschreibt das Thema oder die Arcade-Automaten noch genauer und hat auch super Bilder. Ist ein bisschen teurer, weil es ein richtig großes, dickes, schweres Bildband ist.
Mhm. Ja, super, Mario. Super, Mario. Dann sag ich mal,
meine Eltern wussten, warum sie mich Mario nannten.
Ja, sehr, sehr passend. Das ist mir jetzt auch gerade erst klar. Ja, vielen Dank für den Überblick über Arcade Games.
Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich hoffe auch hier allen beim Zuhören. Und ihr wisst schon, wenn ihr mal hier daddeln wollt, hier klingeln ordentlich die Automaten. Ja, auch dieser Terminator-Flipper und so weiter. Also für Flipper habe ich ja auch noch was über, aber das muss man nochmal eine andere Sendung packen.
Das passt richtig, eine eigene Sendung, ja.
Okay, aber jetzt ist Schluss. Und ja, ich sage tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express. Thank you.